beschäftigen muss. Was, also falls du irgendwie einen humoristischen,
wollen wir gleich anfangen.
Einen netten Einstieg brauchst, so meine persönliche Star Wars Rezeption, die ist ganz unterhaltsam und auch ein bisschen strange. Das könnte ganz lustig sein.
Ja, bitte.
Du bist jetzt schon on air.
Ich bin jetzt schon on air.
Ja, Gregor, magst du den Seiteneinstieg?
Genau.
Du musst jetzt eine Frage stellen in der Art von...
Ja, was ist denn diese lustige Anekdote, die dich zur Star Wars Welt gebracht hat?
Ja, also das Schauen von Star Wars Filmen und ich, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich bin Jahrgang 73.
Ja.
Das heißt also, ich hatte eine einigermaßen reelle Chance, also Return of the Jedi, 4, 5, 6 im Kino zu sehen.
Ja.
Die ersten beiden Filme wurden mir erzählt.
Toll.
Im 386er Bus in Bochum vom Schulfreund von mir, Marco Rademacher.
386er Bus, das klingt natürlich auch schon wieder wie so ein Prozessorgeflüster, ne?
Richtig, aber das war so, heißt auch eine.
Irgendwann sind wir da auf den 486er gewechselt.
Eine Buslinie, weil ich wohnte in Kornhaben zu dem Zeitpunkt, in Bochum, Ugly Kornhaben. Kornhaben ist zwischen der Zentraldeponie Bochum und der B1. So dazwischen wohnen wir und da ging ja 386er in die Stadt, wo meine Schule war. Und mir wurden also die ersten beiden Star Wars Filme, also 4 und 5 nach der neuen Lektion, wurden mir wirklich erzählt.
Nach der alten. Ich bin immer nur aufgewachsen mit Episode 4.
Ja, ich habe das, damals war das kein Thema. Damals war das Teil 1 und Teil 2. Also das kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie damals schon 4 und 5, egal. Wie auch immer, also auch so dieser klassische Satz, so ich bin dein Vater, Luke, habe ich zum ersten Mal erzählt bekommen und überhaupt nicht gesehen irgendwie. Ja. War aber super. Also ich bin sowieso der Meinung, dieses Showdown-Tell, das stimmt nicht. Also man kann, wenn jemand gut erzählen kann, dann kann man auch einen Film super erzählen und ist dann manchmal enttäuscht, wenn man ihn dann in echt sieht.
Vielleicht solltest du
ich erzähle euch gleich Episode an. So, dann ging es weiter, dann kam halt dann Teil 3 raus, beziehungsweise Teil 6 halt, Return of the Jedi. Und da war ich halt 10 Jahre alt. Ja. Der kam 83 raus. Ich höre mich gerade nur noch ganz, ganz leise.
Ja, damit ich habe gerade so gelacht. Ich habe hier völlig panisch runtergeregelt.
Das ist total okay, aber dann mach einfach nur mein Headset dann wieder lauter, dass ich einfach ein bisschen euch irgendwie hören kann.
Da wirst du
ja,
lauter.
Ja, so ist ganz gut. So, da war ich 10, der war aber ab 12. Das heißt, da durfte ich gar nicht rein. Ja. Und habe es aber trotzdem versucht, weil ich war schon immer groß gewachsen. Ja. Und dann stand ich also mit meinen Freunden vor der Schlange von dem Union-Kino und riesig lange Blockbuster-Schlange halt. Und dann hatte ich Schiss und bin weggegangen. Ja, weil ich auch den Eindruck hatte, oh, dieser Film, der ist ganz gruselig mit diesen ganzen Monstern und sowas, ne? 10 Jahre halt, ich war ein echter Schisser als Kind. Und ich denke heute manchmal, wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich Return of the Jedi im Kino mit 10 Jahren gesehen hätte? Ja, es hätte, glaube ich, einen unfassbaren Eindruck gemacht. So. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch keinen der Filme gesehen gehabt. Ich hatte auch, wie gesagt, auf Video gab es das noch nicht damals. Ne? Das war so eine Zeit, wo Video gerade erst so anfing. Und was wäre aus mir geworden? Aber dieses Erweckungserlebnis hatte ich dann ein Jahr später, 1984, mit Dune, ne, den ihr ja auch schon hier besprochen habt, wo ich dann also auch als Fanboy von euch...
Willkommen zum Picknick Wegesrand mit unserem Star Wars Ambassador Ralf Stockmann.
Und, hallo.
Hallo, ich bin Gregor.
Kaspar.
Und der Kaspar ist auch da. Ja, es war dringend notwendig, dass wir nach dem Schock...
Die Geschichte war noch gar nicht ganz fertig.
Dass wir uns zusammensetzen. Genau. Entschuldigung, Dune, ich weiß. Das war jetzt nur so ein
kleiner... Okay, mach weiter einfach die Anmoderation. Alles gut.
Genau, die Anmoderation ist auch schon wieder zu Ende. Ich dachte nur, es wäre ganz, ganz schön, nochmal ganz kurz zu erläutern, dass wir uns schon bewusst sind, dass wir hier in einer Aufnahme sind. Also, Dune haben wir besprochen. Du hast Dune gesehen und dann hast du gefühlt... Da hast du die Macht gefühlt.
Also David Lynch, Dune mit 11 sehen, das ist schon, das haut ordentlich rein. Ja, also ich würde auch sagen, als ich in eurer Folge so das eine oder andere, seht ihr da komplett falsch. Also mit 11 Jahren hat mich der Film total umgehauen, in absolut jeder Hinsicht. So. Und dann kam auch bald darauf Blue Velvet und dann war es vorbei.
Ja.
Aber wir waren ja bei Star Wars. Ich habe sie dann irgendwann auf Video gesehen, so Binge-Watching, alle drei Teile hintereinander auf einem viel zu kleinen Fernseher, fand es aber trotzdem super. Und dann ging das Drama aber mit Episode 1 weiter. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das genau war, aber da war ich an der...
98, könnte das sein?
Ja, jetzt gucken, aber irgendwie sowas in den Dreh. Da war ich auf jeden Fall an der Uni Göttingen und war da an einem Wissenschaftsinstitut, Publizistik und Kommunikationswissenschaft, und da gab es schon richtig schnelles Internet. Und ich weiß nicht, ob euch daran erinnert, Episode 1 kam ein halbes Jahr eher in den USA raus als in Deutschland. Das war die Zeit, als diese Veröffentlichungstermine noch überhaupt nicht internationalisiert waren.
Ein halbes Jahr.
Du musstest ein halbes Jahr auf den neuen Star Wars Film.
Das war so Sidefunding für Piraterie, echt. Das war, ja.
ja, genau dieses Entsetzen in deinen Augen, ja, das hatten mein Kollege Cornelis Carter, auch bekannter Podcaster, und ich dann halt auch. Und wir hatten aber halt diese Institutsrechner und die hatten schnelles Internet. Und es gab damals die allerersten Tauschbörsen für Videos. Mhm. So, und da war halt auch Episode 1 in so einem richtig rotzigen Cam-Version schlecht abgefilmt, aber man konnte was erkennen, ja, was da so passiert. Und der Sound war gar nicht so schlecht, konnte man das hören. Der Clou war, unsere Internetleitung war zwar sehr schnell, aber da halt die ganze Welt dieses File wollte, und das war alles lange, lange vor Torrent, wo das irgendwie verteilt war oder sowas, war natürlich derjenige, der das irgendwie gesendet hat in die Welt hinaus, total überfordert von seinem Server. Das heißt, wir haben 2 Nächte übernachtet im Institut, um diesen Film runterzuladen, und dann, der immer so in Chunks rüberkam, konnte man immer so 3 bis 4 Minuten gucken, bevor man wieder eine Stunde warten musste und der nächste Chunk da war. Das heißt, ich habe Episode 1 zum ersten Mal in 3-Minuten-Bröckchen über 48 Stunden gesehen. Was soll ich sagen? Es war fantastisch. Ja? Weil danach kanntest du, und weil du hast ja natürlich dann dich wirklich gelangweilt und hast natürlich alle Chunks vorher immer und immer wieder geguckt. Das heißt also, ich habe dann, als ich das Ende von Episode 1 gesehen habe, habe ich den Restfilm schon 5 oder 6 Mal wenigstens gesehen gehabt. Ja? Aber dann hast
lachst, als wäre das so ein schönes Erlebnis. Ich stelle mir vor, dass außer den Leuten im Schnittraum niemand so viel Zeit mit Jar Jar Binks verbringen musste wie du.
Ja, so, da ist sicherlich was dran. Aber dadurch bekommst du halt ein sehr tiefes Verständnis für den Film. Und es ist ein bisschen so, wie wenn du jetzt halt eine Fernsehserie guckst, wo du auch eine Woche warten musst, bis die nächste Folge kommt. Wie wird es wohl weitergehen? Ja? Ja. So ähnlich war jetzt irgendwie Episode 1 gucken für uns.
Also mein Gott, klingt das nach Stockholm-Syndrom so ein bisschen.
Ja, in der Tat. Und danach wurde es langweilig. Danach war dann einfach Kino da und dann konnte man da hin und dann war das alles irgendwie.
Hast du das gerade mit dem Stockholm-Syndrom genannt?
Ja.
Ja, das, ich habe heute den als Vorbereitung auf unsere Show den wunderbaren Starward Podcast Runde gehört, veröffentlicht im Rahmen der Kulturpessimisten. Ist das richtig oder ist
genau,
das
genau in Kooperation mit Max Snyder, und das ist immer so ein Crossover Podcast.
Genau, das ist eine Art Avengers unter den Podcasts. Ein Tentpole Podcast, und den habe ich gehört und dann war es mir noch lange Zeit, habe ich irgendwie gedacht, das ist jetzt so eine Selbsthilfegruppe von Star Wars Stockholm Geiseln.
Wie redet man die Sache sich jetzt irgendwie noch schön?
Und dass du gewissermaßen aber der therapeutische Leiter dieser Session bist, weil du der Einzige warst, der mit einer gewissen kritischen Distanz auf das Werk sehen konntest. Es war so, ja, beim ersten Mal war es ganz schlecht, dann beim zweiten Mal fand ich super und jetzt beim dritten Mal hat es sich so ein bisschen eingependelt. Das heißt, ja, 9,5 von 10 Punkten.
Stockholm, ich sag's doch.
Es ist so, dass offensichtlich in der Skala eines Star Wars Universumsfilms per se schon mal 5 bis 6 Punkte so eine Art Basis Score hat, auf das dann aufgesattelt wird. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ein Star Wars Film hat per se erstmal mindestens 5 Minuspunkte und muss dann relativ hart kämpfen, um gewissermaßen ernst genommen zu werden. Und deswegen sind meine persönlichen, ich sag mal 7,5 für The Star, The Force Awakens schon extrem viel. Aber das sind 12,5 Punkte auf der Differenzskala. Und ja, also ich finde, wir sollten gleich weitergehen und gar nicht über so viel über The Last Jedi sprechen, weil alles, was du da gesagt hast, dem kann ich voll und ganz zustimmen, aber wahrscheinlich hast du deine Meinung inzwischen geändert, weil du den Film ja auch nochmal letzte Woche mit uns zusammen gesehen hast, auch noch auf Deutsch, was ich gehört habe, dass das wirklich einen Unterschied machen soll.
Ja, also ich habe meine Meinung in der Tat ein bisschen geändert. Also beim zweiten Mal ist man auf der einen Seite halt entspannter, weil man erstmal per se weiß, was passiert. Man erkennt diese ganzen, wie ich beim ersten Mal schauen, doch sehr überraschenden Wendungen, ne, kennt man halt alle, ist nicht mehr überrascht, sondern kann dann mehr so aufs Gesamt, die Gesamtszenerie sich ein bisschen mehr einlassen. Und was ich vor allem auch gemerkt habe, ist, dass alles, was ich beim ersten Mal dachte, so, oh mein Gott, wie unlogisch und was für ein Plothole und das können sie doch jetzt nicht bringen, dass es eigentlich für jedes dieser Punkte irgendwo einen Halbsatz gibt, den irgendein unwichtiger Protagonist spricht, der das genau auflöst und erklärt. Das heißt also, ich sehe so die Spin-Doktoren und Skript-Doktorinnen. Carrie Fisher war, glaube ich, wirklich eine von denen, die also 5-mal über das Skript drüber gesagt sind und sagen, oh, das ist unlogisch, da müsst ihr noch einen Halbsatz reinmachen, damit wir hier safe sind.
Ja? Sie ist aus Gram drüber gestorben, ne? Wir sollten das nicht vergessen.
Ja, in der Tat. So, und das fand ich ganz, ganz charmant auf eine Art, weil ich vorher dachte so, okay, der Film ist schon wirklich sehr unlogisch, aber ihr könnt jetzt also irgendwelche Sachen, die ihr unlogisch findet, auf mich drauf werfen und ich bin einigermaßen sicher, dass ich das reflektieren kann, ja, nach dem Motto, ja, das erklärt sich so und so und die Lücken, die noch bleiben, sind dann halt hier in dem, ja, in einem anderen Podcast auch schon viel bemühten Visual Dictionary wiederum aufgegriffen. Das heißt also, wenn man jetzt hier die Begleitliteratur noch liest, dann hat man schon ein relativ vollständiges Bild, was da wo, wie, warum passiert, ne? Also der ist schon relativ sorgfältig konstruiert, würde ich sagen.
Das ist jetzt so Stockholm-Syndrom 2,0.
Das ist kein schlampiger Film.
Die reflektierte Ebene.
Aber das, du hattest es schon nach dem Kino gesagt. Ich habe da schon drüber nachgedacht. Und für mich klingt das so, als würde man einem Film gestatten, so zu sein, dass man ihn 2 bis 3 Mal gucken muss, um die Hinweise zu sehen. Aber muss ein Film nicht eigentlich beim ersten Mal schlüssig sein? Also das ist jetzt wirklich eine Frage auch. Kann man einem Film erlauben, dass man ihn 2 Mal gucken muss, um die Hinweise zu sehen, die man beim ersten Mal gesehen hat? Oder muss eigentlich 1 Mal reichen?
Finde ich, ist eine gute, aber auch schwierige Frage. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was der Film im ersten Anlauf eigentlich erreichen möchte. Und da finde ich The Last Jedi nach wie vor schwierig, weil er einfach so unglaublich viel gleichzeitig will. Ja, der ist auch einfach wahnsinnig lang. Er macht unglaublich viele Plotlinien auf und versucht da die Bälle alle einigermaßen elegant gleichzeitig in der Luft zu halten. Da kann man sich jetzt sehr drüber streiten, ob und wo welcher Ball dann vielleicht doch eher so runterfällt. Aber so der Wille ist da. Und du hast dermaßen viel irgendwie so Überwältigungskram drin, dass ich denke, so beim ersten Mal habe ich zwar irgendwie kapiert, okay, wie ist das jetzt da mit dieser Verfolgungsjagd, wieso verbrennen die da jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie Tankstoff, das noch nie im Star Wars-Universum eine große Rolle gespielt hat, wie viel noch im Tank drin ist. Ja. Aber wenn du dann auf der anderen Seite, war ich sofort gemerkt, okay, das ist natürlich eine klassische Seeschlacht. Das ist aus dem Mantel- und Degen-Film, dieses Motiv. Ja. Der große britische Dreireihen-Kanonenkreuzer, der irgendwie dem schnellen, schnittigen Piratenschiff hinterher cruist und beide sind ungefähr gleich schnell, weil der eine hat mehr Takelage, der andere ist viel, viel Dinges. Das hat man alles schon mal irgendwie gesehen. Das ist eigentlich so richtig so Ur-Star Wars in irgendeinem anderen Genre will dann und das einfach mal darauf mappen. Das ist einfach eine klassische Seeschlachtverfolgung, die wir da sehen. So. Und dann kann ich damit ganz gut leben. Und wenn man dann noch physikalisch dran guckt, okay, klar gibt es im Weltall keine Höchstgeschwindigkeit, die haben können, ja, aber sie beschleunigen halt beide die ganze Zeit konstant viel und die Masse gleicht sich gegenseitig aus und darum verringert sich dieser Abstand wirklich nicht. Das kann man schon irgendwie herkonstruieren, wenn man die Triebwerkdaten irgendwie genau analysiert, was hier in diesem Risszeichnungsbuch dann halt auch passiert. Ne? So, und dann, das ist noch so eine Ebene, wo ich sage, okay, haben sich genug Mühe gegeben, kaufe ich, ist in Ordnung. Ja? Es geht denn ja mit dieser Konstellation um was anderes. Ne? Die einen können nicht abhauen, die anderen können nicht wirklich aufholen so und was ergibt sich jetzt aus so einer Geschichte halt. Da, das finde ich, kann man dann schon, das kann man durchgehen. Ja? Oder anderes Beispiel für Plausibilität, am Ende viele sagen, diese Luke-Projektion, also erstmal wir spoilern brutal jetzt.
Ja, ne? Der Film ist durch, der wird durchgespoilert.
Genau, da nehmen wir jetzt keine Rücksicht hier. Ja. Diese Astralprojektion von Luke am Ende. Meine allererste Reaktion war, wofür denn eigentlich?
Heißen die Force Ghosts, habe ich jetzt gelernt?
Nee, Force Ghosts sind sie ja, wenn sie tot sind. Das heißt also, Luke ist jetzt ein Force Ghost, ja. Wo also dann auch Qui-Gon Jinn, der aus Episode 1 war der Erste, der gelernt hat, wie das eigentlich geht und der hat es dann an Obi-Wan dann weitergereicht. Das sieht man alles in Clone Wars Serie, die ganz gut ist, wie ich finde. Da erklären die auch so viele Missing Links so der Filme. Wie auch immer, diese Astralprojektion von Luke, wieso hat er das eigentlich gemacht? So am Ende ist er eh tot, hätte er doch in real dahin gehen können. Ja? So, aber
dann hätte aber die Haare nicht so schön
gehabt. Hätte die Haare nicht, was mir im Kino lustigerweise nicht aufgefallen ist, dass er da die Haare schön hatte. Ja?
Ich dachte, der hätte sich jetzt einfach mal die Haare gewaschen und deswegen sah er einfach ein bisschen gepflegter aus, weil er halt von seiner Insel darunter gestiegen ist.
Why not? Ja.
Fand ich voll logisch. Also manche Details, finde ich, sind dann aber auch so subtil, dass sie mir nicht aufgefallen sind, weil ich ja zwischen diesen gewaltigen Plotholes hin und her springen muss, um nicht komplett da reinzufallen. Dann sind dann diese sehr, sehr feinen Geschichten, auf die habe ich gar keine Achtung. Aber du warst noch nicht ganz am Ende.
Also, warum macht er das? Ja. Ja, wenn er am Ende sowieso tot ist und eigentlich nichts gewonnen ist. Aber wenn du jetzt so in der Logik bleibst, was wäre denn passiert, wenn er wirklich da gewesen wäre? Er wäre mit einiger Sicherheit dann doch schon in der allerersten Salve dieser Gorilla AT-ATs, ATM heißen die, glaube ich, müsste ich jetzt kurz nachgucken.
Wäre ATM-6 heißen sie, glaube ich, jetzt.
ATM-6. Wäre mit einiger Sicherheit draufgegangen. Mhm. Ja, also Jedi Großmeister hin oder her. Ja, das hat Kylo Ren, glaube ich, schon richtig eingeschätzt. Ja, mehr Feuer, so. Das hätte er nicht überlebt. So. Und das
also
wäre
ich,
dann doch ein,
ich
das
wusste
hätte
das
weder
gar,
seinen Rebellenfreunden geholfen. Ja, die Zeit wäre nicht genug gewesen, für sie zu entkommen. Und schon gar nicht wäre daraus jetzt irgendeine Erzählung und Legende geworden, mit der man jetzt irgendwo eben ein Narrativ für einen Widerstand so schaut hier, wie er quer durch die Galaxie und so weiter. So, das musste schon sein an der Stelle, ja, um genau eben dieses Narrativ aufbauen zu können.
Ja, aber das ist mir alles
jetzt
zu nerdig. Das ist mir auch zu klein.
Ich verstehe jetzt auch gar nicht die Frage. Also ich fand das völlig logisch, dass der da nicht hingegangen ist. Weil ja thematisiert wurde, wie stark der andere ist, also ist er da nicht hingegangen. So. Also das war
ja,
für mich so als Außenstehender.
Ich bin vollkommen unbelastet von diesem gesamten tiefen Wissen und Deep Learning, das man offensichtlich braucht, um
Machine Deep
halbwegs
Learning.
Mit Vergnügen Star Wars und Blockbuster-Filme zu sehen. Ich dachte, der würde einfach gewissermaßen ein bisschen so eine Dimensionsverschiebung machen, dass er sich quasi auf ein anderes Energielevel bewegt, wo gewissermaßen diese Strahlen an ihm vorbei rauschen. Das wäre jetzt so ein
That's how
the real Jedi roll. Ja, so.
Könnt ihr mir nochmal erzählen, worüber diskutiert ihr gerade?
Auf dieser Salzwüste,
ja,
unter dem roten
das weiß
Grund.
Ich.
Dann stellt sich Luke dahin und sagt, all lasers on me.
Ja.
Und dann gibt Kylo alles, was er da in seinem Arsenal hat, drauf.
Ja.
Und am Ende steht Luke dann immer noch da.
Das weiß ich, das habe ich gesehen.
Genau,
so, und
jetzt
geht es
eher um die Sache. Ich dachte, der ist in echt da, aber in dem Moment, wo er weiß, man schießt auf ihn, macht er so eine kleine Parallelverschiebung auf so ein anderes Energielevel und lässt gewissermaßen diese gesamten Strahlen da an sich abtropfen, weil die ihn quasi nicht mehr beschränken. Dann hören die auf und dann geht er wieder aufs Level zurück. Man sieht ihn ja nicht. Also das heißt, er könnte auch so phantomatisch gewissermaßen da so herum so spooken. Gut, aber dass er das dann quasi halt mit seinem, wie nennt man das?
Force Projection.
Okay. Ich bleib jetzt beim Stanislav Lemschen Begriff der Phantomatik.
Aus meiner Perspektive mit wenig bis keinem Star Wars Hintergrundwissen saß der halt da oben auf dieser Plattform und hat sich da hin astral projiziert.
Genau.
Fertig. Das war das wenigste Plothole, das ich gesehen habe. Es war gar keins für mich.
Ja, aber das wurde ja nicht gleich ausgespielt, sondern das hat man ja erst im Laufe des Gefechts dann
gelernt. Ja, aber
gelernt.
Was für mich Sinn machte erzählerisch, ein bisschen den Zuschauer foppen, und weil der Kylo wurde ja auch gefoppt und dann haben wir so, oh Mann, der ist ja gar nicht da, und also das
hat Zeit
wirkte,
gekostet.
Wirkte für mich schlüssig, ja. Und es war sehr anstrengend, weil er schwitzte.
Ja. Und fiel danach tot um.
Genau, fiel danach
tot um. Also nicht um, sondern in sich zusammen und wurde zum
Weil das natürlich Forst dann doch Ghost. auch irgendwie ein bisschen kräftezehrend war.
Ja.
So eine
eindeutig.
So eine Projektion. Ich muss dich mal kurz ein bisschen ärgern, Ralf.
Ja.
Ich war ja von The Force Awakens wirklich ziemlich angetan und hab quasi die etwas platte Reenactment-Nummer, die einfach nochmal der größere Todesstern und so weiter, wegen der vielen anderen tollen Dingen, wie also dieses Universum einfach neu gebootet wurde mit unglaublich viel Liebe zum Detail, auch mit einer Blick auf die eigene Historizität. Also ich sag mal nur dieser abgestürzte Sternzerstörer, das ist einfach toll.
Ja.
All diese Dinge haben mir in The Last Jedi gefehlt.
Mhm.
Und ich finde, meine Begeisterung für das neue Star Wars Universum hatte einen Dämpfer erhalten, als ich Rogue One gesehen habe.
Völlig zu Recht.
Allerdings nachdem ich jetzt The Last Jedi gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass also Rogue One also mindestens mal doppelt so gut ist wie für mich persönlich wie The Last Jedi. The Last Jedi ist für mich, du erklärst das jetzt, dass man dem Film also offensichtlich eine zweite und eine dritte Chance geben muss. Ich lehne das für mich persönlich ab. Das ist eine Verschwendung von Lebenszeit. Ein Film, der es nicht schafft, beim ersten Mal so viel Appeal für mich rüberzubringen, dass ich ihm auch diese zweite Chance geben möchte, ist für mich wirklich voll misslungen. Und bei Rogue One würde ich zumindest sagen, dass die erste Hälfte oder zwei Drittel sogar gut sind. Ich bin ganz erstaunt, du hattest gesagt, die letzten 40 Minuten hätten dich versöhnt. Bei mir waren es die letzten 40 Minuten, wo ich dann irgendwann gesagt habe, oh scheiße, das ist wirklich so misslungen, wie alle geschrieben haben. Und es wurde halt immer schlimmer. Aber ich fand viele Elemente am Anfang, auch dieses bisschen härtere, erwachsenere Nischending, und da war da auch dieser coole Roboter, der gefiel mir sehr gut, so ein richtiger Kampfroboter. Also es waren ganz viele Dinge, die ich wirklich aus diesem Force Awakens richtig rübergenommen habe in Rogue One, und mir fehlte jetzt praktisch alles. Also bei Force Awakens kann ich wirklich allein schon die Opening-Sequenz, wo er dann quasi der einzige Stormtrooper ist mit diesem blutigen Ding, und wo man sofort sieht, der ist der Auserwählte, und da sind so viele tolle Elemente drin. Es gibt einen einzigen Moment, wo ich wirklich einmal herzhaft lachen musste. Und das hat überhaupt nichts mit Star Wars zu tun, sondern das ist quasi ein Meta-Film-Witz und ist eine Referenz an Galaxy Quest aus meiner Sicht. Nämlich, dass bei Galaxy Quest, das ist ja eine Verarschung von Star Trek, wird dann erläutert, dass die Sigourney Weaver irgendwann sich beschwert, sie müsste ja immer nur das wiederholen, was der Kapitän schon gesagt hat, und ansonsten hätte sie gar keine Funktion. Und darüber machen sich Kylo Ren und dieser, wie heißt Hux. Der? Und Hux, der schöne Mod, da einmal total lustig, weil Hux Aufgabe scheint offensichtlich zu sein, immer das zu wiederholen und an die Unterscharen weiterzugeben, was Kylo Ren gerade gesagt hat. Und dann ist wirklich mal die vierte und fünfte Wand wurde da einfach mal bespielt, ja. Aber ansonsten hatte ich nur ein Element, aber ich glaube, das ist auch schon in Force Awakens schon drin, das ist aber mehr so ein risszeichnerisches, dass die neuen X-Wing Fighter diese gehälfteten Turbinen haben, die ursprünglich mal bei Ralph McQuarrie aufgetaucht sind und die zwar komplett dysfunktional sind, aber einfach cool aussehen. Ja. Und in den ersten Modellbau quasi es nicht geschafft haben. Und das ist so ein Element, wo ich nochmal so ein Heimatgefühl hatte. Aber ich weiß nicht, du bist nerdiger drin. Waren die auch schon so designt im The Force Awakens?
Ja. Okay. Das Design war da schon da. Wobei man ja, also um gerade dabei zu bleiben, das ganze Raumschiff und auch so Worldbuilding-Design von Force Awakens, finde ich, war so der große Schwachpunkt des Filmes. Es gab kein einziges neues, interessantes Raumschiff. Es gab nichts irgendwie an Bodengeschichte. Auch irgendwie Starkiller Base war irgendwie halt, hat man alles schon so gesehen. Die Sternzerstörer sahen aus wie Sternzerstörer. Also ich habe mir hier den Risszeichnungsband dann mich auch von Force Awakens angeguckt. Da sind halt irgendwie vier Teile drin und die sind alle langweilig so. Ne? Und ich finde, Last Jedi ist schon auch eine Reaktion auf das, was so die Fanbase TM an Force Awakens alles kritisiert hat. Und ein Punkt ist echt, sie haben richtig viele neue Raumschiff-Designs, sie haben neue Designs für irgendwie Bodengeschichten, sie haben irgendwie diesen Dreadnought-Bomber-Sternzerstörer, sie haben am Ende das 60 Kilometer breite Teil von Snoke und so, und alles sieht irgendwie ganz cool und ganz durchdacht und ganz, ganz schick aus und ganz fresh aus. Und das kann ich zum Beispiel sehr feiern, ja. Also auch die Planeten, die man sieht, die sind alle in Force Awakens total langweilig, ja. Wir haben nochmal irgendwie Tatooine in etwas anderer Variante mit Jakku, so als null Unterschied, nur dass halt sehr schöne Sternzerstörer rumliegen, ja, klar, auf jeden Fall. Aber dann dieser Planet mit dem Tempel drauf. Das haben wir auch alles schon mal gesehen. Und am Ende die Eisgeschichte sieht auch nicht so cool aus wie Hoth. Ja, und da ist jetzt dieser Salzplanet mit dieser roten Kruste, ist viel, viel cooler. Ja.
Also da zum Schluss, ich meine, das ist das Grand Finale, kriegt da noch gerade so ein bisschen die Kurve, wobei ich dann auch gesagt habe, diese Mauer erinnerte mich dann doch ein bisschen auch an Game of Thrones. Und und ich dann irgendwie bei mir dann auch dieser Kurzschluss gekommen ist, wie kann es denn sein, dass so die Autorentruppe hinter so einem Milliarden-Franchise wie Star Wars es nicht schafft, wenigstens in so einem Riesenfilm nicht wenigstens so viel Spannung und so viele charaktervolle, interessante Wendungen reinzubringen, wie in eine stinknormale Game of Thrones-Folge. Ja, ja, wo ich das Gefühl habe, da sind ja auch erstmal so Fantasy-Stereotypen-Figuren, wie man sie kennt, und dann haben die alle so einen gewissen Twist ins Normale, ins Übernatürliche, oder sie sterben alle zum falschen Zeitpunkt und auch noch die falschen Leute. Und ich habe, gut, das könnte man jetzt sagen, weil Snoke, haben sie diesen Move ja nun auch mitgemacht, dass der Richtige zur falschen Zeit stirbt oder umgekehrt. Aber ich bin so ratlos, ich habe sogar in Wikipedia heute geschaut, um zu gucken, wer ist dieser Regisseur?
Was? Ja, mit dem habe ich mich in der Tat vorher auch noch nie beschäftigt. Aber ich würde mal versuchen, so eine Therapieschleife mal zu fahren.
Können wir noch mal ein bisschen, weil interessiert dich das eigentlich, was uns hier beschäftigt? Oder bist du so weit draußen?
Na, für mich ist das immer wieder interessant, also Leute reden zu hören über Star Wars, weil ich da, also ich sehe von außen so ein selbstreferenzielles Universum. Ich habe jetzt hier auch gerade in diesem Buch geblättert und ich fange kurz anders an. Bei einer Arbeitsstelle, wo ich arbeite, gibt es gegenüber so einen Merchandising-Laden, wo es so Marvel und Star Wars Merch gibt und Harry Potter und so. Und ich gehe da manchmal rein und denke gern, ich würde wirklich gerne enthusiastisch sein, aber all das ist auch wirklich schade, weil ich würde auch gerne.
Ich möchte Teil eines Fandoms sein.
Ja, das ist kein Scheiß. Ich wäre wirklich gerne Teil eines Fandoms, aber es klappt nicht so. Ich gebe mir Mühe, ich gehe da rein und ja, das sieht dann auch eine Minecraft-Lampe, finde ich dann irgendwie witzig, aber ich würde das irgendwie nicht kaufen. Und bei Star Wars.
Das sagst du, der sich in einem Marvin-Roboter auf Basis dieser ziemlich gefloppten Verfilmung sogar.
Da reden wir ein andermal drüber, weil Tatsache, der Film ist mir völlig egal. So, es geht ja um die.
So weit geht nämlich dein Fandom schon, dass du die konkrete Manifestation deines Universums überhaupt nicht interessiert, solange überhaupt das Universum in irgendeiner Form.
Es war vielleicht war es auch einfach ein Versuch. Es war auch ein Versuch.
Verstümmelung.
Ja. Ich gucke mir jetzt zum Beispiel dieses wirklich schöne Zeichnungsbuch an zu Star Wars. Und
das ist auch sehr selbstironisch.
Ja, und da sind schöne Zeichnungen drin. Und dann sind ja auch so Erklärungen irgendwie, mit was die Haare gefärbt sind von irgendeinem Charakter, mit den lila Haaren. Die fand ich tatsächlich toll übrigens im Film, weil die ein überraschender Charakter war, für mich zumindest, als Außenstehender. Und das wirkt für mich aber immer alles so beliebig. Also diese ganze Wissenschaft hinter Star Wars wirkt für mich so, als wenn jemand so ein Buch schreibt, dann so hier so sich so Worte ausdenkt. Das ist jetzt mit Hemokrypto gefärbt und dann ist das plötzlich aber so eine Wissenschaft, über die sich dann unterhalten wird, und dann wird plötzlich drüber, ihr referenziert dann plötzlich, dass dann die Turbine ja halbiert ist, und eigentlich sagst du im Nebensatz, ja, die funktioniert aber eigentlich gar nicht, aber ja, war die schon in diesem Film, und ich denke dann so, krass, also wie kann man sich, und das ist wirklich keine Kritik, weil ich denke so, ich fänd das auch selber toll, aber ich glaube, dadurch, dass es auf mich so beliebig wirkt, und das ist vielleicht falsch der Eindruck, aber es wirkt so beliebig, deswegen kann ich mich dafür nicht erwärmen, weil es so, das wirkt für mich so spontan.
Findest du nicht, dass beispielsweise, wenn man jetzt mal so die alten Filme nimmt, wo das alles wirklich zum ersten Mal kam, dass zum Beispiel so das Raumschiff-Design schon wirklich so Gold-Plus-Standard ist? Also einfach wie so ein TIE Fighter aussieht, wie er sich anhört, wie ein X-Wing aussieht, wie er sich anhört, wie so ein Sternzerstörer plötzlich am Anfang erstmal 30 Sekunden nur über dich rüberzieht. Also das im Bereich der Science-Fiction gibt es auf dem Level eigentlich so nichts anderes. Ja, du hast vielleicht irgendwie 2001 und da ist irgendwie eine coole Discovery, die sieht auch gut aus, aber in dieser Masse, in dieser Geballtheit hast du nichts, was da irgendwo drankommt, so im ästhetischen Bereich alleine.
Also dass das ästhetisch was Herausstechendes ist, sehe ich auch so, aber ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, als damals so, ich bin ein bisschen jünger als du, auch wenn ich nicht so aussehe. das heißt, ich war noch ein bisschen jünger, aber ich habe das dann, ne, es war schon so, meine Freunde haben damals alle angefangen, dann irgendwie auch so TIE Fighter auf ihren 386ern zu spielen, da haben wir sie wieder, oder wie die rausgekommen sind. Und schon damals hat mich das nicht gehuckt, während ich mich aber schon für Science Fiction interessiert habe. Also ich habe halt schon früh Stanislaw Lem gelesen, Star Trek geguckt, obwohl ich auch nie Fan war. Also jetzt auch wieder, das ist auch kein Fandom, aber ich habe sehr, sehr viel geguckt. Für mich wirkt Star Wars eher wie eine Science Fiction Variante von irgendwelchen Top Gun Raketenabschussbasen. Also das sieht für mich immer alles so organisch nach Triebwerken aus und so. Für mich ist das, also für mich ist immer wieder, komme ich an den Punkt, dass Star Wars für mich nicht Science Fiction ist. Das ist auch nicht schlimm, es ist ja auch, ne, das ist immer die Frage. Wir haben auch gesagt, eigentlich ist es ein Space Opera. Genau, und das ist immer
wieder langer Zeit.
Zum Beispiel, genau, ich saß jetzt in dem Film drin und da gab es die Szene, du hast sie mir dann auch gleich erklärt, warum das richtig war, aber da werden die Bomben fallen gelassen von einem Raumschiff auf das andere. Und in dem Augenblick bin ich halt einfach raus. Also wenn ich sehe, dass Bomben runter, und dann sagst du, ja, nee, da gibt's eine Erklärung für, das sind irgendwie Bomben mit
Düsen. Erst Traktorstrahl raus, genau. Danach mit Magnetismus anheften.
Genau.
So steht das in dem Visual Dictionary.
Genau, wo wir wieder bei dem bei dem Ausdenken sind, um das zu filmen. Und das ist das, was mich immer raushält. Vielleicht würde ich ja sogar Star Wars besser akzeptieren, wenn es ein Western-Epos wäre, also sozusagen die gleiche Geschichte, haut mich immer wieder das Setting raus, das halt immer wieder bei mir ist, es ist Weltraum und dann kommt immer wieder meine Weltraumerwartung dran, und die wird aber immer wieder enttäuscht, während andere Leute sich das halt als Fantasy angucken von vornherein. Also bei mir passt vielleicht einfach das Setting nicht.
Also mir ist das Setting eigentlich ziemlich, ziemlich egal, weil mich interessiert schon ein bisschen die persönlichen Konflikte. Und da hat eigentlich Force Awakens mich neugierig gemacht, dass sie gewissermaßen, was ich immer gesagt habe, das ist ein Reboot in Continuity. Das heißt, ähnlich wie jetzt bei dem James-Bond-Film, bei Skyfall, wo gewissermaßen in Abfolge der bisherigen James-Bond-Filme mit Judi Dench als M auf einmal gewissermaßen alles wieder auf Anfang wie in den 60er Jahren zurückgedreht wurde.
Wobei es ja nicht Skyfall war, sondern der davor, ne? Der zwei davor sogar.
Genau,
das war Casino Royale.
Casino Royale.
Das war der Wendepunkt.
Ja, das
und der Reboot.
Ja, aber der in Skyfall wird ja gewissermaßen M ersetzt wiederum durch den mal Fines als der M und Moneypenny wird. Man erfährt sogar die Vorgeschichte, dass Moneypenny und Bond wirklich was hatten. Und es ist dann alles wieder so wie in den 60er Jahren, als es die ersten Bond-Filme gab, wo Sean Connery immer seinen Hut auf diesen Kleiderständer da geworfen hat, ein bisschen rumgeschakert hat mit Moneypenny und dann heißt es, M ist jetzt bereit, sie zu sprechen. Und quasi alles, was sie vorher aufgebaut haben, wurde quasi in Abfolge der und in der Kontinuität, weil das ja eine große Geschichte ist, die dann ja auch in Spectre noch weitererzählt wird, wurde aber quasi das Setting wieder verändert. Und so ähnlich arbeitet für mich auch The Force Awakens und hat für mich große Hoffnungen geweckt. Vielleicht ist das auch jetzt das Problem, dass ich wirklich gedacht habe, okay, mit Episode 7 habt ihr viele Probleme gelöst. Erstmal habt ihr gezeigt, ihr könnt dieses Universum in einem Blockbuster-Film überhaupt wieder zeitgemäß mit zeitgemäß glaubhaften Identifikationsfiguren wie Rey oder wie Finn überhaupt wieder starten. Gleichzeitig holt ihr die ganze alte Fanbase ab, indem die alten Haudegen alle, also sprich Han Solo, Chewbacca, Leia und Luke, alle wieder auftauchen. Ghost Protection von Anakin hätte jetzt noch gefehlt, ja. Und oder von Obi-Wan. Und so, und in diesem ersten Trailer war das doch, wo dann Han Solo sagte, it's
Chewie, we are home.
Ja, we are home, genau. Und dieses We are home, das war auch nach dieser Irrfahrt in den 90er Jahren durch die unsägliche alte Republik, die überhaupt nicht so toll war, wie man sich das so vorgestellt hatte, war das jetzt endlich wieder ein Ankommen. So, und jetzt dachte ich, jetzt haben sie ein Fundament gesetzt. Ja, das ist richtig gegossen, darauf kann man stehen, darauf kann man richtige Schwertkämpfe veranstalten. Und sie haben auch gezeigt, dass da unter Umständen interessante, komplett neue Perspektiven auf diese magische Macht und wer ist der Träger oder wer ist Nutzer dieser Macht möglich ist. Und dass unter Umständen diese Dichotomie und eigentlich eine Vereinfachung ist, etwas, was gewissermaßen zu diesem 70er-Jahre-Märchending und Kinderfilm, der es ja eigentlich auch war, gehört hat, dass wir aber jetzt einfach auch ein anderes Publikum, andere Erwartungen haben, generell auch eine andere Demografie, die sich diesen Film anguckt und selbst wenn er es freigegeben ab 12, dass man auch erwachsene Inhalte so transportieren kann, dass der Film sein Jugendrating nicht verliert, aber gewissermaßen die Kinderlegion sich über die Laserschwerte und hast du nicht gesehen und boom, sich mokieren kann und es ein anderes erwachsenes Publikum gibt, das zwei, drei andere Layers, also nicht Layer wie die Prinzessin, sondern wie die Schicht, ja, da entdecken kann. Und da hat dieser Film, du hast es heute ja, also ich habe es ja gehört, J.J. Abrams hat da wohl das Geschick, gute Fundamente zu legen, aber selbst dann beim Dachausbau spätestens
sich davon zu machen,
vom Gewitter überrascht zu werden. Und offensichtlich in vorauseilender Angst vor Selbstmord hat er jetzt gleich das Abrisskommando diesen Menschen übermacht, der angeblich jetzt auch diese Sequel-Trilogie 9 bis 12, nee Quatsch, was wären das, 10 bis 12?
So ein Spin-off, der irgendwie ganz in einer anderen Ecke des Universums spielt. Also Rian Johnson ist der Regisseur, wie wir ihn einmal genannt haben.
Jetzt nicht unbedingt ein Top-Regisseur. Er ist gelobt worden, weil er drei Folgen bei Breaking Bad gemacht hat. Mhm. Und
die aber allerdings alle drei ziemlich interessant waren, das muss man sagen.
Ja, das mag sein, aber vielleicht ist das auch sein Problem, dass er eben zu viel in einen Film reingetan hat. Mhm. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass dieses breit ausgelebte Serienerzählen durchaus so ein Nebentask wie den Ausflug auf diesen Casino-Planeten, du wirst mir bitte sagen, wie der heißt.
Kanto Blight ist es, glaube ich, irgendwie sowas.
Ja, Kantovia ist der Planet und Kanto Dingsbums dann die Stadt da drauf. Wo du dann sicher. Also ich fand ihn sehr interessant, der ist auch von der Figurenkonstellation her sehr, wird er sehr gelobt, weil es einfach mal so ein bisschen so ein Ausflug der kleinen Leute ist, ne? Die aber auch mal Heldentaten, also mal, auf jeden Fall die aus einer ganz anderen Perspektive jenseits von Gut und Böse und dynastischer, galaktischer Verstrickungen einfach ihren Teil beitragen wollen zur guten Sache im Widerstand. Und auch quasi an so einem Plan B arbeiten, der dann aber total in die Hose geht. Also am Ende ist es Quatsch. Jetzt komme ich zurück, was ich sagen wollte. Große Erwartungen sind erweckt worden und ich hatte mir jetzt wirklich einen, zumindest mal das Erdgeschoss dieses neuen Star Wars Universums aufs Beste ausgebaut mit einer tollen Treppe Richtung Teil 9, wo man schon so ahnt, was könnte denn jetzt auch im ersten Stock noch passieren. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, man hat nur so eine Falltür aufgemacht und mich in den Keller gestoßen und es riecht nach 90er Jahre, ja. Und ich bin vollkommen frustriert.
Okay, ich würde jetzt vielleicht mal so eine kleine Schleife machen, womit wir vielleicht dann irgendwie ein bisschen weiterkommen hier mit unserer kleinen Therapiesitzung. Also
eigentlich ist er ja der Therapeut, weil er ist überhaupt nicht emotional beteiligt, der Kasper.
Das stimmt, aber
der guckt uns einfach nur an und sagt, was sind das für komische Leute und was mache ich hier eigentlich?
Ich urteile nicht.
Warum verschwenden die so viel Zeit auf so einen
Unfug? Nein, ich muss zugeben, ich habe früher wirklich, glaube ich, schon auch eher rumgelästert über Star Wars und ich habe da meine Meinung geändert.
Du musst dein Mikro ein bisschen Richtung.
Ich habe da meine Meinung geändert, weil jedem die Space Opera, die er gerne möchte. Aber ich versuche die ganze Zeit, wenn jetzt Gregor zum Beispiel, den ich ja für einen feinsinnigen Mann halte, oder für eine feinsinnige Person, das Mann ist nicht wichtig, für eine feinsinnige Person, wenn er darüber spricht, wie wichtig ihm so Charakterzüge und so Charakterauseinandersetzungen sind, dass du dir das erwünscht. Und ich denke mir dann, aber doch, also, das ist so mit der Holzkeule alles immer in Star Wars. Also ich verstehe gar nicht, wo man da.
Also schau mal.
Ja?
Danke für die
Überleitung. Gerne.
Also gucken wir uns noch mal kurz Force Awakens und Rogue One an. Und zwar unter so zwei Gesichtspunkten, die ich da ganz entscheidend finde. J.J. Abrams, Force Awakens. Der J.J. Abrams kann zwei Sachen sehr, sehr gut. Das erste ist halt Mystery Boxes aufstellen, ne, so nennt er das, und das ist auch ein übergeordnetes Konzept. Das heißt also, ich erwähne irgendwo etwas, ohne überhaupt zu erklären, was es ist und was für ein Kontext es ist, und dann kommt mal drauf klar und vielleicht wird es irgendwann mal wer anders erzählen. Ja, das findet er ein gutes Konzept. Es gibt einen TED-Talk von ihm, wo er das ein bisschen demonstriert. Man kann sich dazu verhalten, wie auch immer. Beispiel jetzt aus Force Awakens ist, wenn Snoke irgendwie sagt, du und die Knights of Ren standen noch niemals vor einer solchen Herausforderung. Knights of Ren,
doch,
Knights of Ren.
Ein Tannhäuser an der Schulter des Orion.
Und, ja, all diese Momente sind vergangen in der Zeit, wie Tränen im Regen. Ich habe übrigens eure Blade Runner-Folge noch nicht gehört, weil ich nämlich den neuen Film noch nicht gesehen habe, weil ich bin Papa geworden, hat man keine Zeit mehr für sowas. Jetzt läuft er weg. Wieso läuft er jetzt weg? Jetzt irgendwie,
Gregor versucht seine Heizprobleme zu lösen.
In den Griff zu kriegen, ja. Okay.
Es sind keine Probleme mehr, es heizt ja wohl offensichtlich mit
okay.
Kraft.
So, das heißt also, diese Mystery Boxes, das Force Awakens ist voll davon. Ja? So, in jeder zweiten Einstellung hast du irgendwas, wo man sich dachte, warum, wieso, wer ist das, was machen die, wo kommen die her? So, und da steht er halt in einer totalen Tradition zu George Lucas und den wirklich ersten Filmen. Ja? Also, wenn dann irgendwie Obi-Wan da steht und Luke das Lichtschwert gibt und sagt, hier, es gehörte deinem Vater, mit dem habe ich zusammen in den Klonkriegen gekämpft. Klonkriege, was sind Klonkriege? Was für Klone? Meinen da jetzt die Klone oder heißen die irgendwie andere Klone? Ja. Wenn man sich den ersten Star Wars Film anguckt, das ist eine einzige große Aneinanderreihung von Mystery Boxes. Ja, also das fängt schon mit diesen Opening-Crawlern an. Da steht ja nur Quatsch drin. Ja, du wirst immer in Star Wars in eine Situation reingeworfen, wo du überhaupt keine Ahnung hast, wo du eigentlich gerade bist und was das eigentlich alles soll. Und dieser Opening-Crawler ist ja eigentlich nur ein ironischer Schlag mit dem Waschlappen ins Gesicht.
Okay, ja. Weil Lucas ja auch gesagt hat, er möchte dieses Gefühl, das er als Kind hatte, wenn er die Flash Gordon-Filme gesehen hat. Das wollte er quasi wieder auf die Leinwand bringen, weil das fehlte ihm.
Ja, genau. Also da ist also JJ in guter Tradition gewesen, das bei Force Awakens zu machen. Ja, und alle haben sich drauf gefreut. Oh, mal gucken, welche davon jetzt wie aufgelöst werden. So, wer ist Snoke? Wo kommt er her? Was sind die Knights of Ren? Und was machen die? Und wer sind die Eltern von Rey? Und so weiter. So, das Zweite, was JJ halt wirklich, würde ich sagen, hervorragend kann, wie kaum ein anderer, er liebt halt Menschen und Charaktere. So, er kann mit Menschen umgehen. Das konnte Lucas nicht. Schon gar nicht bei den Prequels, ja, wo du also echt so richtig Alienation hast vor diesen ganzen Charakteren. Was machen die da alle, ja? Und warum sind die alle so komisch? Und wieso kapieren die das nicht? Und wieso reden die nicht mal miteinander und sowas? Wenn man sich von Force Awakens so die ersten, ich würde sagen, 40 Minuten anguckt, ja, die haben einen so fantastischen Flow, was das Charakterbuilding angeht, wie die Charaktere binden. Mikrosekunden sich aufeinander einschwingen, ja, also wenn wenn Finn und Poe irgendwie da von dem Sternzerstörer irgendwie flüchten, ja, und was die für einen Wortwitz entwickeln, ja, und wie dicht diese Szenen und Figurenzeichnungen sind und danach dann diese lange 10 Minuten Sequenz mit Rey in der Wüste, wo man irgendwie so sieht, so, okay, so ist ihr Alltag und so tickt das und da ist der Schrottverkäufer. Das ist total perfektes Kino. Ja, so, und zwar auch eben sehr figurenintensives Kino. J.J. liebt Charaktere, er liebt die Menschen. Ja, das macht er auch sehr schön in seinem TED-Talk klar, indem er die beste Szene in Der Weiße Hai erzählt, die nämlich irgendwie am Küchentisch ist, wenn der Vater einfach nur von seinem Sohn imitiert wird. Ja, und das ist nichts mit Hai und Tod und Thrill und dumm, sondern einfach nur eine süße Familienszene. Ja, findet er die beste Szene in Der Weiße Hai. Sehr bemerkenswert. So, das kann er gut. So. Und dann kann man sich darüber streiten, das letzte Drittel ist ein bisschen problematisch irgendwie bei Force Awakens. Trotzdem, ich würde auch sagen, das war eine super Plattform, total gutes Fundament. So, dann kam Rogue One. Rogue One kümmert sich einen Scheiß um Charaktere. Es gibt keine einzigen sympathischen, interessante Figur. Ja, der interessanteste Mensch, der da rumläuft, ist der Oberbösewicht in Weiß. Ja, so das, mit dem kann ich noch ein bisschen mitfühlen. Der hat halt einen schlechten Tag, der ist von Idioten umgeben. Ja, gut, dazu kann man sich verhalten. Ja, aber alle Rebellen, alles Idioten, alle langweilig, alle doof. Was wollen die da? Was ist deren Agenda? Warum sind die so grumpy die ganze Zeit? Da sagst du, das ist irgendwie erwachsener und irgendwie.
Also ich hatte mit dieser Heldin überhaupt keine Probleme. Ich fand die eigentlich cool und ich fand.
Die Rede, die sie hält, völliger Schwachsinn. Also,
du hast es doch aber gelobt. Wir haben doch mit Patricia, das Nuf haben wir doch hier über Star Wars geredet, oder?
Ja, aber über den Siebener und The Rogue One ist letztes Jahr gekommen. Also mit
genau. Ich dachte, das war Rogue One. Okay.
Ja. Den hattet ihr nicht, das ist auch gut so.
Und
also all der Hass, den du jetzt gerade mit dem Keller auf Episode 8 projizierst, den hatte ich letztes Jahr wirklich bei Rogue One und ich habe dem also auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten habe ich dem wackelige 2,5 Punkte gegeben. Dazu würde ich mich auch immer noch jederzeit bekennen. Ja.
Da wackelt momentan bei mir The Last Jedi herum.
So, jetzt kam also The Last Jedi. Und hier, finde ich, wird die Welt halt wirklich kompliziert. Weil wenn man sich jetzt diese beiden Ebenen anguckt, die ich eben aufgemacht hatte, zum einen die ganzen Mystery Boxes, so, wie gehen also diese ganzen Handlungsstränge eigentlich weiter auf der einen Seite.
Aber lass uns von Force Awakens kommen und sagen, was hätten wir jetzt gerne in diesem Film gehabt?
Mhm. Ich wollte vor allen Dingen wissen, wie es zwischen Kylo Ren und Rey weitergeht. Und das habe ich bekommen. Und zwar echt gut und sehr viel filmisch ausgesprochen clever mit dieser Schnitt-Gegenschnitt-Konstellation immer. Die beiden haben eine super Chemie auch zusammen. Darum funktioniert auch diese ganze Snoke-Sequenz ganz gut, weil sie danach so diesen kurzen Moment des Verbündets irgendwie haben. So. Da war ich total drin in diesem Film. Ja. Und dass das dann am Ende wieder kaputt gebrochen wird und gesagt wird, nee, das läuft noch nicht mit euch beiden hier. Ja. So, das fand ich dann auch auf der einen Seite sehr frustrierend, aber trotzdem so diesen ganzen Story-Arc, den kann ich schon sehr, sehr feiern.
Also es ist mal zum Beispiel ganz gut, dass wir das Gefühl haben, Kylo Ren und Rey sind unsere Hauptprotagonistinnen.
Ja.
Ja.
Sehe ich als könnte man ja mal zur Basis eines Films machen.
Naja, also es ist nur nicht so, dass die beiden wenig Screentime hätten. Es passiert halt nur noch viel um sie rum. Und das ist dann alles schon
mit dem. Ist es vielleicht auch eine Frage von, was ist Story und was ist Plot? Also es gibt quasi, das hängt mir wie so eine eklige Fischgräte, hängt diese schreckliche statische Verfolgungsjagd.
Die langsamste Verfolgungsjagd der Filmgeschichte.
Und tut mir leid, das ist so ein Genre-Bending, also man muss auch ein bisschen der Raumschlacht vertrauen und Raumschiffen und Space Opera. Insbesondere, wenn man es quasi erfunden hat. Star Wars hat es erfunden, die Politik hat es nachgemacht. Ja. Ronald Reagans SDI, Strategic Defense oder Space Defense Initiative, hieß dann überall, als er das 83 gelauncht hat, nur noch Star Wars. Mhm. Ja. Also das heißt, man zeigt einfach das zeigt auch die Kraft dieser Bilder, dass man quasi Militär im Weltraum nicht mehr denken konnte ohne X-Wing Fighter und TIE Fighter. So, das heißt, da hast du schon etwas und dann muss ich nicht, klar, wenn ich Master und Commander oder wie das Ding heißt, sehe und Takelage, das kenne ich, aber dann muss man, finde ich, stärkere Metaphern auch durchgängig. Dann will ich auch Leute sehen, die irgendwelche Takelage, also irgendwelche komischen Hyperstrukturen hochlaufen, um da oben, was weiß ich, die
Sonnensegel
ja, die Sonnensegel auszufahren und so weiter. Gleichzeitig gibt es noch die Metapher mit der Flying Fortress. Das heißt, wir haben nicht nur den Seekampf, eher so altertümlich Schiff bei Schiff und Also ich finde das schon okay, man hätte ja auch eine Art U-Boot, man hätte ja auch die Sache machen können wie bei das Boot.
Ja.
Wir sind so im Hyperraum in so,
so,
eine,
so ein Ortungsding. So, irgendwie.
Genau, wir hängen da immer und was weiß ich, zwei, drei Force-affine Leute hauen quasi dauernd.
Das
so,
war ja auch Thema zwischendurch,
so,
ne?
So
mit
Mutanten,
den Echowellen.
Mit dieser
mutantenmäßig zapfen sie den Hyperraum an und können quasi dieses Schild aufrechterhalten und dann kriegt einer irgendwie ein Herzflimmern oder ist drogenabhängig und jetzt müssen die auf diesem Casino-Planeten diese scheiß Droge für den besorgen, weil wenn die nicht da sind, wenn die der Spice nicht bekommen und es gibt nur einen Planeten, wo es alle Drogen dieses Universums gibt, das ist natürlich, wie heißt die Stadt?
Kanto.
So, genau. So, wohin können wir flüchten? Wenn wir schon, wir müssen uns dorthin flüchten, wo die letzte Bastion des Widerstands, die alte Rebellenfestung. You name it. Wie heißt das Ding?
Kanto-Bleit, meine ich. Jetzt, dass ich jetzt die ganze Zeit das Falsche sage.
Genau,
hier.
In meiner berühmten Raketenheft-Serie, die immer nicht so besonders gut beleumundet ist, weil sie ja auch niemand liest.
Kanto-Bleit ist richtig.
Wir reden von Peri Rodan. Ja.
Genau.
Ja.
Wäre es so, dass diese Rebellenfestung natürlich in einer Dunkelwolke, die von ständigen Hyperstürmen umweht ist. Das Rebellenschiff mit dem gesamten Widerstand hätte sich quasi in diese Dunkelwolke hineingesetzt. Dann hätte man erstmal die Lotsen, die quasi die Wächter sind, bestechen müssen. Und einer der Wächter ist aber natürlich dann auch überbestechlich und verrät dann auch gleichzeitig quasi den dahinterstehenden Snoke-Truppen, wie es gewissermaßen durch diese tödlichen Katarakte der Dunkelwolke geht. Und dann fahren die so hinein und dann hätte man eine Verfolgungsjagd gehabt, die ein bisschen aussieht wie bei Star Trek 1 durch Voyager, durch Voyager, ja, wo du immer so ein kleines Schiffchen so.
Das wollte ich jetzt gerade ehrlich gesagt sagen, dass du gerade die Handlung von 4 bis 5 Star Trek Filmen und
ist doch scheißegal, ist doch vollkommen egal, die Tropes sind da, ja, es gibt 50 handlungsfähige Tropes und man muss sie nur an der richtigen Stelle einsetzen. So, dann habe ich nämlich auf einmal nicht diese Langweiligkeit, sondern kann auch quasi eine gewisse Dramatik. Es wird immer schlimmer. Und irgendwo stoßen sie dann durch und kommen, was weiß ich, nur noch mit einem Schiff. Die anderen lassen sie quasi so als Bait irgendwie zurück, damit dann die erste Ordnung quasi dem falschen Schiff hinterherfährt und weil sie das auch mitbekommen haben, dass sie verfolgt werden. Also man hätte quasi diese Geschichte an einen Ort zentrieren können, der klar macht, wenn sie den Durchbruch dahinter geschafft haben, dann sind die erstmal safe. Aber Verrat und Macht
fällt
und
ihnen natürlich
und Snoke,
trotzdem auf
die, ja, weil diese komische Rebellenfestung, das ist nämlich gewissermaßen so eine Art Manifestation der Macht per se, weil deswegen waren dort die Rebellen, haben sich dort nämlich untergebracht und deswegen kann Snoke quasi auch durch diese Schleier sehen. Der braucht die Lotsen gar nicht, weil er selber quasi die Checkung hat und durch. So, hey, wunderbar, so, und selbst diesen Sideplot kriegst du noch hin, dass sie die Drogen besorgen müssen für diese, was weiß ich, von mir aus jetzt, lass die U-Boot-Geschichte weg, das sind halt dann nur Lotsen, die man halt irgendwie scheihangen muss, damit die einen so durchfliegen, weil die Leia allein kann das nicht, die hat zu wenig, die ist nicht ausreichend Force positive, ja, aber Snoke hat davon jede Menge und aber die Lotsen brauchen halt ihre Drogen, also schicken wir die mal ins Casino und bei einem bekannten Drogenhändler mit der Kornblume, mit der Mohnblume holt man sich dann das Zeugs dann ab. So, wäre doch strukturell derselbe Film,
ja.
Aber aus meiner Sicht schon mal viel glaubwürdiger, dann hätte man auch dieses Holdo-Ding nicht, die aus irgendeinem Grund, ich muss nochmal zurückkommen auf, wir werden das natürlich beshownoten, dieser wunderbare Star Wars-Ding, wo die Al Nerdinger also wirklich alles verteidigt. Den letzten Kack, alles ist irgendwie in so einem übergeordneten Ding, hat sie da schon eine Erklärung für? Also das ist quasi Stockholm, aber so als Virtual Reality komplett Ausstattung. Also da geht gar nichts mehr durch. Also das ist ein geschlossener, hermetischer Idealraum, in dem sich bewegt. Ich bewundere das, so viel Fandom-mäßig. Ja, und dann hätte man auch Zeit gehabt, sich um die wirklichen Konflikte zu kümmern, nämlich erstens mal, was hat jetzt Luke, wir müssen ja zu sagen, es gab ja diesen Cliffhanger im wahrsten Sinne des Wortes, hängt da ja beim Cliff mit Luke Skywalker, der taucht auf und das ist ja dermaßen der Upturner, weil zwischen den beiden passiert ja dann erstmal auf dieser Insel gar nichts. Er tut dann so also die Spannung ist unerträglich, man hat das Gefühl, und alle haben sich auch im Internet seit 2 Jahren drüber lustig gemacht, so als würde Luke seit 2000 Jahren eigentlich darauf warten, dass die Erwählte, die Erleuchtete, die Fackel der Macht, ja, wo man noch nie die Macht stärker in einem Menschen hat sehen können, und dann rumpelt er da rum und
wirft das Lichtschwert.
Und ihr habt euch da lange über die Art und Weise, wie er dieses Licht, das ist noch einer der besseren Momente, weil er einfach mit dieser Lakonik, wie er das einfach so wegschmeißt, das nehme ich, das ist geschenkt, das ist so voller Verachtung.
Da dachte ich wirklich, okay, wir haben mit diesem Film ja ein ernstes Problem.
Nee, das war einer der wenigen Momente, ich glaube, es ist in den ersten 5 Minuten des Films oder gefühlt ersten.
Das ist zumindest die erste Szene auf dieser Insel.
Genau, wo ich noch dachte, ach, das könnte ja doch noch interessant werden. Ich gehe jetzt mal weiter. Ich muss jetzt mal spoilern, nicht spoilern, sondern ich muss eine Confession machen. Ich habe das Imperium schlägt zurück nie vollständig gesehen.
Ja, fassungslos siehst du mich.
Ja, genau. Deswegen ist natürlich mein Leumund als Star Wars-Kenner nicht besonders hoch anzusetzen. Ne? Und deswegen bin ich dann eher auf der Seite von Kaspar, dass ich dem Ganzen mit einer gewissen Distanz gegenüberstehe. Deswegen kann ich mir aber auch Sachen denken, die man gar nicht denken darf, weil als Ray dann in dieses komische, schmutzige Arschloch hineingetaucht ist.
Das war schon sehr anal.
Was ich,
Jesus Christus.
Wozu hat man eigentlich die Psychoanalyse und entwickelt, dass man vielleicht auch noch ein bisschen subtilere,
was machen kann.
Okay, also Ray kriegt sich quasi selber in den Hintern und schaut sich also da um und sieht sich dann auf einmal tausendfach als in sich selbst. Und da habe ich dann gedacht, ach guck mal, die Ray hat gar keine Eltern, weil die ist ein Klon. Da dachte ich, die wäre quasi so ein Seitenprodukt aus dieser Klonkrieger-Geschichte. Die haben da halt noch so ein paar Ideal-Prototypen, quasi vielleicht sogar mit ein bisschen Jedi-Magie enhanced Super-Meta-Wesen, und die ist halt irgendwie, also quasi für mich war das so ein Hinweis auf die Magic Box, und ich habe aber gar nicht verstanden, was das denn nun im Weiteren bedeuten sollte, dieses.
Aber glaube ich keiner.
Könnt ihr mir mal sagen, warum das so unglaublich wichtig in diesem Film ist, wer ihre Eltern sind? Mich hat das total gelangweilt, weil ich dachte mal, who cares? Warum ist das so wichtig?
Du hast Teil 7 nicht gesehen.
Nein.
Ne? Weil also
was?
Die Teil 7.
Wie ist das denn? Oh, wie oft müssen wir denn da noch drüber sprechen, Gregor?
Du bist jedes Mal überrascht.
Ja. Das ist.
Ja, aber das ist doch gegen die Regel.
Nein.
Ja, ihr habt über.
Das haben wir drüber gesprochen im Podcast.
Ja, aber da war ich so begeistert von dem Film und auch von Patricia, dass ich das für einen Nebenwiderspruch gehalten
habe. Nein.
Das war etwa so wie mit Julia Schramm, die 50 Shades of Grey.
Das habe ich geguckt. Ich habe 50 Shades of Grey geguckt.
Ja, aber wie kannst du denn ernsthaft heute nochmal hierher auftauchen und nicht dann im.
Immer noch nicht gesehen.
Ich habe den anderen Teil. Ich habe mich 2,5 Stunden in ein Kino gesetzt und einen scheiß Star Wars-Film für dich geguckt, Gregor. Wirklich. Und ich sitze jetzt hier und ich wollte meine Lebenszeit zurückhaben danach, aber ich habe das für dich gemacht, weil du hast gesagt, wir gucken den. Ich sage, wenn Gregor das sagt, dann komme ich. Ja, und den anderen habe ich nicht gesehen.
Mir ging es genauso. Ich habe mich auch selten im Kino so um meine Lebenszeit bestohlen gefühlt wie bei diesem schrecklichen Film. Aber The Force Awakens ist ein absolut, wenn man überhaupt nur einen einzigen Star Wars-Film sehen will, muss man den gesehen haben. Weil er ja den ersten, also Teil 4 gewissermaßen, in sich trägt.
Ja, es ist sicherlich ein bold Statement, aber jetzt auch nicht grundfalsch.
Wo waren wir
also
gerade?
Die Eltern, pass auf.
Die Eltern, genau.
So, die Geschichte, die da in 7 erzählt wird, ist im Wesentlichen, du hast halt irgendwie Rey und die sitzt auf einem Wüstenplanet ohne jegliche Familie, ohne jegliches soziales Netz und ist Schrottsammlerin und sammelt aus den alten, abgestürzten Sternzerstörern des letzten großen Krieges irgendwelche Sachen und verkauft die für viel zu wenig Geld irgendwie beim Schrotthändler. So. Und alles, was sie hat, ist die Erinnerung Erinnerung daran, dass ihre Eltern sie dort irgendwie abgesetzt haben, dem Schrotthändler in die Hände gedrückt haben, um scheinbar so ihre Imaginierung mit einem Raumschiff wieder irgendwo anders wegzufliegen. So, das wird also mit so Rückblenden, erinnert sie sich daran und sie möchte halt einfach wissen, so, wer sind eigentlich meine Eltern und eines Tages werden sie zurückkommen und mich hier von diesem Planeten runterholen. So, und innerhalb des Star Wars Universums war bisher immer eine völlig gesetzte Bank. Jeder, der mit der Macht was anfangen kann, hat das aufgrund seiner Gene. Ja, das steckt so im Blut drin. Ja, es war immer ein Skywalker-Dynastiefilm. Ne? Also Anakin Skywalker hatte es halt und dann seine Kinder Luke und Leia, die hatten es halt, auch wenn es bei Leia dann nie irgendwie ausgeformt wurde. Und du konntest also immer so nachvollziehen, woher das eigentlich so kam. So, und von daher hat jetzt also das ganze Fandom gerätselt, okay, wer sind denn jetzt die Eltern von Rey eigentlich, weil es muss ja irgendwer Wichtiges sein, weil so funktioniert es normalerweise in Star Wars, ja. Ist das jetzt irgendwie von Obi-Wan Kenobi eine Tochter, die er irgendwie auf Tatooine gezeugt hat nebenbei, oder ist es irgendwie nur ein unbekanntes Kind von Darth Vader, oder, weil es ist ja eigentlich immer eine Skywalker-Geschichte gewesen, wo sind denn jetzt die neuen Skywalker eigentlich, und die ist so mächtig und so talentiert, das muss irgendwie ganz wertvolles sein. Und da geht jetzt Episode 8 hin und sagt, nö. Ja, das war so eine Mystery Box, die hat der JJ da aufgebaut, interessiert mich nicht. Ich definiere jetzt, die Macht ist überall, die ist in jedem drin, der eine ist da ein bisschen empfänglicher für als die anderen, aber letztendlich kann das jeder haben und vergesst das mal mit diesen Genen. Das finde ich eine ziemlich gute Message eigentlich.
Das ist eine schöne Message. Ist sie denn jetzt so explizit als das neue Gesetz, kristallklar auch schon gesetzt? Würdest du sagen, dass
Das kann man natürlich jetzt noch zurückholen, indem man sagt, so, das hat ihr ja Kylo Ren erzählt und der hatte natürlich eine Agenda, ja, so, und der hat einfach gelogen, so, und in Wahrheit waren ihre Eltern doch Obi-Wan Kenobi und ihr.
Ich meine, er sagt das ja natürlich aus so einer emotionalen Situation, deine Eltern, und also es ist eher so ein.
Ja, deine Eltern waren Dreck irgendwie, ne?
Ja, Dreck haben sich, also. Es wird so eben nebenbei, es ist nicht so, dass...
Das Geld für dich haben sie versoffen und jetzt sind sie auf einem Friedhof verscharrt in Jakku, in einem anonymen Grab. Das sagt er.
Es spricht natürlich dafür, dass, wenn es so wäre, dass das so ein Zufallsprodukt ist, dass eben auch der Snoke einfach einer dieser Glücklichen in der dieser Sternlotterie dann gewesen ist. Und man sieht es dann ja in der letzten Szene, dass der kleine Stallwächterjunge, die einfach, obwohl er im Stall lebt, einfach aussieht wie geleckt. Und außerdem sieht er aus wie der kleine Anakin Skywalker aus Episode 1, dass ich das große Kotzen bekommen habe. Yippie. Als sie sagt, jetzt fängt die Scheiße schon wieder an.
Kinder
dass ich
können
jetzt,
die nicht.
Dass
Punkt.
Ich jetzt wieder so ein blondes, besserwisserisches Kind statt auf einem Podracer, werde ich im Teil 9 dann irgendwie sehen, wie es auf irgendwelchen Reittieren auf diesem Vergnügungsplaneten in Hoppegarten umherläuft.
Ich musste irgendwie an Harry Potter denken, als er da diesen Zauberbesen in der Hand hatte. Ich dachte, ich bin jetzt Quidditch oder so. Ja,
aber das ist definitiv die Nachricht. Ja, also, und streng genommen steckt das in den alten Filmen, ist es da auch durchaus angelegt, weil die Jedi suchen ja in der ganzen Galaxie nach Kindern, die irgendwie machtsensitiv sind, um die frühzeitig ihren Eltern zu entreißen, um sie dann irgendwie ausbilden zu können.
Okay,
ja, nach den Eltern fragt dann immer keiner. Ja, also offensichtlich materialisiert sich die Macht schon mehr oder weniger randommäßig, aber sie vererbt sich dann offensichtlich auch sehr stringent. Ja, also beides ist da irgendwo schon immer durchaus möglich gewesen.
So viel zum Thema Wissenschaft.
Ja, also dabei, ich finde das auch nicht weiter schlimm. Ich finde nur, warum sich eigentlich so eine schöne Magic Box mutwillig zertrümmern, wenn man sie einfach nur mal halb offen auch wieder zumachen könnte. Mhm. Also das verstehe ich nicht. Und ich verstehe erst recht nicht, wie man so einen mächtigen Gegenspieler aufbaut. Supreme Leader Snoke, der dann relativ sang- und klanglos und etwas unglücklich in seinem Theaterraum. Das war übrigens eine tolle Kulisse. Das erinnerte mich ein bisschen, als ob die Volksbühne so ein Star Wars Reenactment machen würde. Das hatte für mich schon in seiner Sparsamkeit und seinem kompletten ja, das hatte schon fast so Brechtsche V-Effekt. Hm. So, das ist hier eine Bühne und das ist nur ein roter Vorhang und das war es auch. Und alles, was jetzt passiert, das spielt bei euch.
Das war das Einzige, was ich wirklich, also wirklich toll fand. Also diese Szene in diesem roten Raum und die, wie sind die, Prätoriale Garde oder so?
Die Prätorianer, ja.
Die so aussehen wie aus so einem Fetischladen und diese abgefahrene Bewegung gemacht haben. Das war für mich was, also irgendwie optisch was Neues. Mhm. Und das war so, es war toll. Also ich hab immer wieder gehofft, wann kommen die wieder? Ja, wann sind die zu sehen? Das war schön, ja.
Ja, also da wird viel dekonstruiert. Mhm. Aber ich finde, man kann nur etwas dekonstruieren, wenn man auch ein Gefühl dafür hat, dass man die Einzelteile vielleicht dann neu und besser oder anders wieder zusammenbaut. Und ich habe das Gefühl, hier ist einer, der auch mit einer gewissen, also der Regisseur, der aber auch Drehbuchautor ist, hat er auch an dem Drehbuch gearbeitet?
Ja, komplett quasi alleine geschrieben.
Das ist natürlich, wie kann man
das wollte ich mir gerade fragen, ja, also wie ist denn eigentlich, wie ist denn das Verhältnis wirklich von Regisseur zu Drehbuchschreiber? Also weil bei JJ
ist ein Autorenfilm.
Es ist und war das
Ryan Johnson hat das Buch geschrieben
und Abrams und auch?
Nein.
Nein, aber wie kann er dann
also Abrams hat ja doch Episode 7 hat auch Abrams geschrieben zusammen mit dem, der damals Empire Strikes Back geschrieben hat. Die waren quasi als Tandem unterwegs.
Okay, weil ich wollte eine Frage, also war der beste Film. Wie stark kann er die Mystery Boxes beeinflussen? Also er kann die schon wirklich setzen.
Also es ist einigermaßen klar mittlerweile, wenn man ein bisschen irgendwie quer liest, dass Disney, denen das Ganze jetzt gehört, keinen übergreifenden Story-Arc für alle drei Filme in petto hatte oder vorbereitet hat. Das heißt also, JJ ist hingegangen und hat einen Film gemacht und wie er das dann halt so macht in seiner Art und Weise, halt dann vor allem diese Mystery-Boxes aufgestellt, nach dem Motto, gucken wir mal, was wir daraus, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja? Und Ryan Johnson, jetzt als Autorenfilmer quasi, hat halt hingesagt, das interessiert mich alles nicht, ja, das dekonstruiere ich. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist so, was hat er dann stattdessen denn dann aufgebaut? Oder was ist denn dann die Substanz, die übrig bleibt, wenn er dann all das wegwirft und sagt, Snoke interessiert mich nicht und Rays Eltern interessieren mich nicht und so weiter. Was ist die Substanz, die dann jetzt irgendwie neu dazukommt? Und ich finde, da haben wir in dem anderen Podcast schon einen Punkt gesetzt, wenn man sagt so, es ist halt im Wesentlichen jetzt die Geschichte von Rey und Kylo Ren und alle anderen interessieren eigentlich nicht und insbesondere die alte Generation, die muss jetzt mal weg, ja, und das sagt Kylo Ren ja wirklich explizit, ja, get rid of the past, ja, kill it if you have to. Und das macht er dann ja auch sehr punkmäßig so und das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, ja.
Also, ich habe das Problem, dass quasi die eigentliche Story für mich nicht funktioniert und dass sie auch noch schlecht erzählt wird in den Nebenfiguren. Also nimm mal zum Beispiel dieser Hook oder Huck. Wie heißt nochmal der
Lieutenant Hux.
Ja, Hux.
Lieutenant, aber, ja.
Zumindest in der deutschen Fassung kommt der
General Hux.
Also so knallchargig rüber, wie man es aus den schlechtesten, das hatte alles. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist eine Neuverfilmung von Masters of the Universe mit He-Man und Skeletor sah ja immer schon aus wie früher der Imperator, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Und einmal habe ich dann auch gesagt, als ich Snoke das erste Mal gesehen hatte, wieder also als Riesenhologramm, dachte ich, wie ist denn Gollum jetzt auf einmal hier reingesprungen? Man kann, glaube ich, eine schlechte Geschichte haben, aber sie gut erzählen, dann kann man sagen, so ist halt das Leben. Ja, das Leben schreibt auch manchmal echt Scheißgeschichten, aber wir erzählen sie wenigstens realistisch. Das kann ja funktionieren.
Oder interessant zumindest.
Oder interessant. Auch eine langweilige Geschichte erzählen wir interessant. Mir fehlte jetzt an der eigentlichen Fundamentalschnittstelle Rey und
Kylo Ren,
so ein bisschen die Temptation der Rey, weil ich hatte ja schon in Teil 7 das Gefühl gehabt, die ist die eigentliche Loose Cannon und die wird, wenn sie mal komplett entfesselt ist, quasi Kylo Ren so in einer Nebenbewegung einfach mal den Kopf abmachen, weil sie unbeherrscht ist, weil sie so viel Kraft hat und ich habe das immer das Gefühl gehabt, es wäre jetzt interessant, sie wirklich, das war eigentlich meine Hoffnung, eine glaubhafte Entwicklung von Rey auf die dunkle Seite zu sehen. Und zwar eine, die wir alle mitgehen können.
Mhm. Die einfach besser gebaut ist als in den Prequels, die von Anakin, wo irgendwie man völlig teilnahmslos daneben stand.
Genau, wo man ja auch einfach dann schon wusste, wie es dahin
ausgeht.
Ne? Weil hier ist man jetzt immer noch an dem Punkt, vielleicht könnte man jetzt noch sagen, da gehen wir auch hin in Teil 9, aber das war jetzt ein retardierendes Moment, aber dann, das hattest du in deiner Kritik vom 27. oder 28. ja gesagt, ich glaube, da hattest du den Film nur einmal gesehen, wir sind eigentlich keinen Schritt weiter, außer dass wir ein paar Illusionen und ein paar Magic Boxes abgeräumt haben und wir haben eigentlich nur noch ein sehr, sehr sparsames Programm an möglichen Konfliktlinien. Und ja, mir gefällt das nicht, weil bei Kylo hat sich für mich nicht viel getan. Der ist immer irgendwie ein bisschen unsicher, enger Problems und man hat so ein bisschen das Gefühl, ach, wenn man dem ein bisschen gut zuredet und dem eine Aufgabe gibt, ist ein guter Junge, ja, zum Schluss. Also man kriegt ihn schon noch auf die gute Seite. Aber bei Rey hätte ich jetzt gewissermaßen in irgendeiner Form, und sie hätte Luke töten müssen. Die Geschichte hätte eigentlich sein müssen, Luke bildet sie jetzt aus, gibt ihr so die letzten Jedi-Geheimnisse und im Laufe dieses Konfliktes mit Snoke und mit Kylo Ren kriegt sie quasi aus dieser Perspektive der Macht eine Geschichte, dass der Outer Rim explodiert. Tausende sitzen da draußen und wollen auf unsere Planeten, hätte man die ganze Flüchtlingskrise gleich mal mit reinbringen können. Kann nur eine Macht geben, die jetzt diese Galaxis vor dem totalen Untergang, weil das Imperium ist zusammengebrochen, die alte Republik hat das nicht geschafft, dann ist das Imperium gekommen. Wir als die,
First Order.
Wir sind die First und Last Order, ja, um zu verhindern, dass die Menschheit von den, was weiß ich, alienesken Barbaren-Klonen, bla bla bla, Gewürm, was da draußen ist, komplett überrannt wird. So, und mit dem Blick aus diesem Leuchtturm, ja, zu sehen und alles muss dem untergeordnet werden. Da hätte vielleicht so eine junge Frau, die nicht so einfach auch
viel Schrott gesammelt hat bisher.
Ja, viel Schrott, einfach unter so einer anderen Blickwinkel und plus noch der Sympathie einfach gesehen, oh, das ist vielleicht auch eine Perspektive, die kannte ich aus meinem wo kommst du her? Auch so ein Wüstenplanet. Der andere Wüstenplanet.
Alle
ja?
wollen zurück nach
Jakku. Den habe ich noch gar nicht so gesehen und deswegen mir ist eure Methoden gefallen mir nicht, aber das Ziel scheint mir das Richtige zu sein und deswegen werde ich jetzt bei euch mitkämpfen. Und dann lässt sie sich gewissermaßen auch noch im Eifer des Gefechtes hinreißen und von mir aus hätte sie halt dann Leia enthauptet vor den Augen von Luke, der quasi vor Gram dann seine Force-Projection verliert und irgendwie in der Unendlichkeit verweht. Irgendwelche Sachen, die wirklich eine dramatische Fallhöhe an Schuld und also all das, was gewissermaßen, was ja die Tragödie ausmacht, dass alle Figuren von vornherein verdammt sind,
nach bestem
Wissen
oder das
und Gewissen in das Verderben zu rennen. Und ich sehe überhaupt keinen Konflikt bei keiner Figur. Es geht um gar nichts. In dieser Film lässt mich komplett kalt. Also ich glaube, das Spannendste an diesem ganzen Film ist noch die Frage, hätte Frau Holdo vielleicht doch nochmal dem Herrn Poe etwas über ihre Pläne sagen können?
Hätten sie mal geredet.
Ja, hätten sie mal geredet und das auf so einem Nebengleis. Also ich bin nach wie vor entsetzt, dass, und jetzt mal einfach so aus dem Wirtschaftlichen, das ist ein Milliarden-Franchise, da stecken Tausende von Arbeitsplätzen dahinter. Das ist ein richtiger Wert und dann erfährt man, dass kein Mensch sich über den Inhalt dieses Franchise Gedanken gemacht hat, den man da gekauft hat. Auch bei Lucas, bevor sie verkauft haben an Disney, hatten die keinerlei Plan, was sie überhaupt machen wollen? Was ist mit dem Herrn?
Das ist so nicht richtig. Also Lukas hatte ja angeblich relativ konkrete Vorstellungen schon für Teil 7, 8, 9. Mhm. Und der hatte, also so jetzt die Sage, ja, ja. Die hat ja Disney quasi gegeben und gesagt, ja, schaut mal, wollen wir da nicht mal drüber diskutieren? Ja. Und dann Disney hat dann gesagt so, ja, wir schauen da mal rein. Schön, dass Sie vorbeigekommen haben. Wir. Tschüss.
Okay.
So, also Lukas hatte was, aber da gibt es also auch Interviews von ihm, wo er dann also richtig irgendwie Broken Old Man mäßig so, das hat die einfach nicht interessiert, die haben ihm nicht zugehört.
Wobei man dazu aber auch sagen muss, dass Lukas auch schon zu The Empire Strike Back nichts im Ärmel hatte.
Richtig.
Was insbesondere erstaunt, weil er seine Saga ja verkauft hat von vornherein. Also, dass da Teil 4 stand, das ist ja gesetzt. Ich weiß es selber, weil ich es im Kino gesehen habe. Das fängt an mit Teil 4, eine neue Hoffnung. Und dann kommt dieser Title Roll. So, und man wurde schon vorgewarnt, ja, das ist natürlich mit einem neunmonatigen Nachklapp, also es war ja wieder diese lange Phase, bis das Ding in Deutschland kam, da war Star Wars schon in Full Effekt. Also es kann durchaus sein, dass er am Anfang in Amerika sogar ohne Teil 4 gestartet ist, aber als sie gemerkt haben, das ist der größte Film aller Zeiten, dann haben die gesagt, dann gehen wir jetzt aber auch all in und sagen, so ist unser Plan, das ist der vierte auf neun Teile hin konzipierten Saga und wir starten mit der mittleren Trilogie. So habe ich von Anfang an Star Wars als Kind kennengelernt.
Also ich nicht, aber das...
Okay, ich hatte dann halt Geheimwissen.
Ja, das ist total legitim.
Ja.
Du warst auch älter.
Ja, genau. Und deswegen war ich aber so erstaunt, wenn man so mutig quasi so neun Filme hinsetzt, dass man dann konkret, was im zweiten passieren soll, noch keine richtige Plot hat. Story vielleicht schon, also hier, ich bin dein Vater, Luke und so, das
kam sehr spät und angeblich auch sogar halb spontan, ne? Und hat niemand gewusst, außer Lukas selber und er hat es dann den Schauspielern auch nicht gesagt.
Aber du kennst diese Geschichte, dass es einen relativ bekannten populärwissenschaftlichen Science-Fiction-Film gibt, so die Reise durchs Sonnensystem, wo man dann erst quasi auf so einem Eisplaneten wie Neptun ist oder Titan, also einer der Jupitermonde, dann geht's in die Wolkenstadt, das ist dann quasi die Venus. Und das also eigentlich, und dann der Asteroidengürtel ist auch mit verfrühstückt, der liegt sogar auf dem Weg zwischen diesen beiden Destinationen. Dass die Reise jetzt rein physisch, die da unternommen wird, eine Reise durch Sonnensystem, unser Sonnensystem ist und dass sie das quasi in das Star Wars-Universum eingepflanzt haben und an diesen Stationen dann die jeweiligen Konflikte und sonstigen Story-Elemente angehängt worden sind. Und dass angeblich die Autorin dieses Romans dann auch geklagt hat und ihr wurden dann für auch entsprechende Royalties überschrieben. Das ist jetzt aber wirklich gefährliches Halbwissen, das müsste ich mal dann näher nachchecken, aber sind das Informationen, von denen du schon mal gehört hast?
Nee, aber ist jetzt ja gar nicht so, also,
aber ich würde,
löst ja jetzt unseren Grundkonflikt
ich
nicht.
Ich muss jetzt auch noch eine Frage an euch, Star Wars Fans, ich bin ja der Meinung,
Fan.
Doch, das bist du. Allein schon wieder.
Ein Sympathisant.
Ja. Okay, an euch Fans schrägstudent. Ich habe ja natürlich auch noch ein bisschen rumgegoogelt, allein schon, weil ich mir immer die Namen nicht merken kann und wollte nochmal gucken, wie heißen die Charaktere. Und dann bin ich nochmal über den Snoke gestolpert, bei dem mir auch so ein bisschen komisch vorkam, wie der so gestorben ist. Das war so beiläufig, dass das plötzlich so huch aufgespießt, tot. Und dann war da ein Riesenartikel, der Theorien versammelt hat, was es jetzt damit auf sich hat. Erstens, wer das eigentlich ist, ist das jetzt Darth Vader oder nicht und die Narbe und die sieht ja irgendwie so ein bisschen so aus, aber doch auch ein bisschen anders. Und dann, ich glaube, war eine Liste von 12 Charakteren, wer das alles sein könnte. Und danach ging es dann darum,
Als Listicle.
Ja, wirklich, als Listicle.
Besonders geweint habe ich bei Nummer 8.
Ja, ja. Snoke.
Und danach ging es dann noch
Number 7 would really freak you out.
Und danach ging es um Theorien, warum der so einfach gestorben ist, weil er ja doch angeblich so mächtig ist und dass das alles Teil eines größeren Plans ist und im nächsten Teil kommt er irgendwie wieder zurück oder im nächsten Teil ist dann zu sehen, dass er gestorben ist, damit er irgendwie noch was anderes machen kann. Ist das wirklich das, womit man sich dann danach beschäftigt nach so einem Film? Also ist das so ein, habt ihr jetzt drüber nachgedacht, warum der so gestorben ist und wer das ist?
Schon.
Ja. Definitiv. Und präsentier mal deine These.
Wie ich eben schon sagte, also einen größeren Plan gibt's einfach noch nicht. Das heißt also, jetzt J.J. Abrams, der jetzt Nummer 9 wieder macht, steht jetzt vor einem leeren Tisch und kann sich das aussuchen. Ja. Das heißt also, was auch immer jetzt Fans irgendwie glauben, so was Fakt ist, entscheidend ist hinterher, was J.J. runterschreibt. Ne? Das ist eine Situation, sage ich in einem anderen Podcast ja, die für ihn, glaube ich, jetzt sehr neu ist, dass es auf ihn mal am Ende ankommt, weil er halt so ein super Starter ist und es nach hinten raus immer total versemmelt und ihn das nicht mehr so richtig interessiert und jetzt muss er nach hinten aber richtig liefern. Und ich glaube, das weiß er und der hängt sich jetzt rein wie noch nie in seinem Leben. Ja. Und von daher ist da jetzt alles möglich oder alles denkbar, aber klar ist, es hat Johnson nicht interessiert. Johnson, also jetzt der Regisseur von Nummer 8, dem ist Snoke jetzt einfach egal gewesen. Er wollte den irgendwie einigermaßen loswerden und gleichzeitig seinen Punkt drüber bringen, hier Rey und Kylo Ren sind entscheidend und alle anderen müssen weg. So, das ist die Geschichte, die uns eigentlich interessieren sollte. Vergesst die anderen.
Aber diesen Hühnchenkönig hat er den auch erledigt in Breaking Bad.
Was?
Hat er.
Der Blick eben.
Diesen Hoyo, diesen Hühnchen-Drogen-Super-Chef.
Ja, ja, aber super
hat er den, Folge. Ja. Hat er den auch abserviert? Ich habe das vergessen.
War das seine Folge?
Nee, das war, glaube ich, nicht seine Folge. Also, er hat gemacht die mit der Fliege in dem Labor, die ich sehr, sehr feier und die ja bei so bei den Fans so den, also von daher wiederholt sich die Geschichte gerade so ein bisschen, ja. Weil, also der Rian Johnson hat so die beliebteste Breaking Bad Folge gemacht. Das ist die relativ am Ende, so die 5 letzte Folge oder sowas, wo.
Ist das die mit Ozymandias heißt?
Kann sein, wo er da den seinen Onkel erschießt oder erschießen lässt in der Wüste, diese Geschichte, wo wirklich alles zusammen kumuliert und endgültig klar ist, okay, Walter White ist jetzt wirklich komplett auf der dunklen Seite und es wird nie wieder ein Zurück geben. Die Folge ist von ihm, die so bei den Fans als so mit wenn nicht klar die beste Folge gelabelt ist. Dann die Folge, wo die beiden 60 Minuten eine Fliege in dem Laboratorium verfolgen, was mit gigantischem Abstand die schlecht bewertetste Folge bei IMDb ist. Und ich finde, das sagt sehr viel über Rian Johnson, weil genau dazwischen oszilliert auch dieser Film. Ja. Er hat viele Szenen, die ich ganz fantastisch finde, die ich also diese Hyperraum-RAM-Sequenz, das ist so das Geilste im Science-Fiction-Bereich, was ich seit irgendwie, ich weiß nicht wann gesehen habe.
Das ist so geil, dass ich nicht mal weiß, wovon du sprichst.
Kannst du mir das Raumschiff wendet und
das Raumschiff wendet und in den Hyperraum springt und während des Sprungs quasi durch Snokes Flaggschiff durch rammt und alles auf schwarz-weiß plötzlich umgeschaltet wird, komplett ohne Sound und du siehst, wie dieses gigantische Raumschiff auseinanderbricht, wie die ganzen riesigen anderen Sternzerstörer, wie kleine Bötchen in einem Teich sofort ebenfalls Feuer fangen und sowas und dann irgendwann setzt diese Soundwelle ein, ganz fantastisch. Also, das sagt nicht, dass du dich da nicht dran erinnerst. Nein. Also.
Was? Also das war auch das Einzige.
Ich muss dazu sagen, ich war aber auch ein bisschen krank. und das war zu einem Zeitpunkt, als ich ehrlich gesagt vielleicht auch schon ein bisschen
weg war.
The Sense of Wonder mich nicht mehr so erreicht hat, weil es irgendwie, ja, ich dem ganzen Treiben da nicht mehr so geglaubt habe. Ne? Und es mich einfach auch nicht mehr interessiert hat, wer da was warum tut. Aber das gehört ja zu dem Problem. Aber weil der Kasper, ich finde, du hast vollkommen recht, warum beschäftigt uns das überhaupt so? Und ich finde, man muss halt auch dieses Star Wars als Zivilreligion oder Zivilkult. Ach,
schön, das Wort wollte ich noch bringen, Religion, ja.
Ja, einfach sehen und das heißt, das ist wie so eine Kirche.
Ja.
Und wir sind halt in irgendeiner Form Anhänger dieses Kults. Und wir beschäftigen uns einerseits auch mit den Glaubenswahrheiten, aber genauso spannend und so klar ist uns auch, dass diese Glaubenswahrheiten letztlich diskursiv überhaupt erst entstehen. Also so argumentiert ja auch der Katholik und sagt ja auch jeder vernünftige Katholik heute, der Diskurs aller Kardinäle und Päpste zusammen führt dann, wenn die sich dann irgendeinen Papst erwählt haben, ist das quasi im Nachhinein das Wirken des Heiligen Geistes, dass sie diesen eine Person, und wenn das ein totaler Vollidiot war, dann war gewissermaßen das Konzil in sich gewissermaßen noch nicht komplett bei sich und damit auch hat es Gott ausgeschlossen und da haben sie quasi schwarzen Rauch als gewählt. Und so ist das ein bisschen auch hier, weil Fanfiction, der Regisseur ist jetzt irgendwie auch 73, der Johnson.
Nein, das ist ein ganz junger.
Ja, ach, der ist noch jünger.
Oder meinst du Jahrgang?
Jahrgang 73.
Ach so, ja, ich dachte,
ne? der ist so alt wie... Genau, der ist also auch letztlich aufgewachsen in einer Welt, wo es schon immer Star Wars gab. Vielleicht ist das auch ein Unterschied, ich komme aus einer Welt, da muss man wirklich mal so sagen, es gab eine Welt vor Star Wars und dann gab es diesen Film und danach hattest du einen neuen Bezugsrahmen. Und natürlich nutzt das jeder auf eine ironische Art, aber letztlich dieses, er ist auf die dunkle Seite gewechselt, ist halt so, wie früher die Leute gesagt haben, der Teufel hat ihn geholt. Mhm. Ja? Oder er ist vom Teufel besessen. Glaubt doch mal nicht, dass alle Leute vor 200 Jahren, wenn sie so eine Sache gesagt haben, dass die komplett immer daran geglaubt hätten, dass es alles so ist, sondern ihnen ging es mehr, etwas über diese Person auszusagen, als über den Teufel. Und genauso ist es, ja, der ist jetzt es ist eine tolle Metapher und das hat auf so vielen Ebenen, ich habe es vorhin mit Dragon und SDI schon erwähnt, es hat wirklich auch politisches Gewicht und wenn man an so einem Stoff, an so einem Franchise arbeiten darf, ist das eigentlich eine Riesenverantwortung und ich kann auch verstehen, dass manche dann sagen, jetzt zerschneiden wir einfach einen gordischen Knoten, wir holen uns einfach einen Typen, der keine Ahnung von Star Wars hat, der noch nie einen Science-Fiction-Film gemacht hat, der es auch immer gesagt hat, dass er das scheiße findet, aber er ist ein genialer Drehbuchautor, Filmemacher, Schauspieler, Tröster, was auch immer und wir werden den schon irgendwie dazu bringen, dass er uns aus diesem Schlamassel wieder raushilft. Ich hätte jetzt im Nachklapp gesagt, warum haben sie es nicht Tarantino gegeben? Ja,
ja. Die Frage habe ich mir in der Tat auch schon gestellt.
Ich bin mir sicher, dass er, ich meine, wenn man Kill Bill, also kann man ja durch so ein Laserschwert, also allein diese ganze, der hätte das verstanden und hätte quasi wahrscheinlich auch Spaß gehabt, seine Tarantino-Eskheit gewissermaßen also subtiler als Lynch es in Dune gemacht hat, quasi zu subvertieren. Und ich bin mir sicher, das wäre grandios geworden, einfach weil das auch so zwei Pop, weil auch in der Film, muss man ja auch sagen, es gibt für mich gleichzeitig wiederum ein Vor- und ein Nach-Pulp Fiction. Also ich jetzt nicht ganz so überbordend wie bei Star Wars, aber das ist auch so ein Film, wo ich einfach sagen würde, das war eine Zeitenwende.
Da hat einfach die Postmoderne angefangen, Punkt.
Genau, ja. Genau. Und dann wäre das ja spannend gewesen, quasi nach der einen postmodernen Star Wars zu machen, der an ganz vielen Ecken und Enden gewissermaßen mit der Geschichte bricht, aber wo ich einfach das Gefühl hätte, der hätte die Chance gehabt, es dann auch wieder in irgendeiner Form zusammenzubringen, so wie er Django Unchained gemacht hat, dass er auch ein grandioser Film ist, der eigentlich zu hart ist, um ihn überhaupt als Unterhaltungsfilm genießen zu können, weil den Horror der Sklaverei kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es.
Also Tarantino ist da halt sehr, sehr wie JJ, der liebt halt auch Menschen.
Ja. Ja.
Von daher glaube ich in der Tat, das hätte ganz gut geklappt.
Ja.
Ja. Und auch die Menschen, die ihr nicht hasst, die stattet er trotzdem so mit einer strahlenden Würde aus. Ja. Also Django Unchained hinten Samuel L. Jackson, die Figur, die der spielt. Ja. Mein Gott, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Ja. Man kommt nicht drum rum, diese Faszination, die plötzlich von dieser Figur aussieht, trotzdem zu sehen. Und das hätte Star Wars in der Tat auch gut getan. Ja, da bin ich hier ziemlich bei dir.
Abgesehen davon bin ich ganz froh, wenn das nicht Tarantino gemacht hat, weil bei Tarantino ist auch bei mir das nächste No-Go-Area. Aber
die Filme hast du gesehen, oder?
Ja, also Tarantino-Filme habe ich tatsächlich gesehen und schon bei Pulp Fiction.
Du hast da Issues?
Ja.
So, weil du auch Major Fritten scheiße findest.
Aber lass uns bei Star Wars bleiben. Ich weiß ja, dass Gregor katholische Kirche-Sympathisant ist. Habe ich das so richtig ausgedrückt? Interessant?
Na, interessant, nicht, weil ich bin ja Mitglied in dem Verein. Genau.
Du bist Mitglied in dem Verein und du bist auch, aber du bist
genau. Ja, ich bin katholisch. Ich war Messdiener und das ganze Programm.
Okay.
Kirchlich geheiratet, erstes Mal.
Ist Teil 8 die protestantische Unterbrechung von 7 Teilen katholisch?
Das ist noch, ich würde mal sagen, das ist, wie, wenn dann überhaupt Hoffnung gibt, dann könnte das so eine gewisse Closure bringen. Das, ja, nach
die These ist zu gut, um da spontan darauf zu antworten. Genau.
Leider noch so ein kompletter Bildersturm, die Kirche ist nackt.
Ja.
So eine freudlos protestantische Geschichte, genau. So entsinnlich.
Ja. Kaputt machen, Bücher verbrennen, also so Symbole.
Und man spricht viel miteinander, auch über große Distanzen.
Ja. Aber über die falschen Sachen, ne? Zum Wesentlichen kommt man doch nicht zum Kern.
Ja. Okay, aber ihr sagt nicht gleich nein. Das ist ja schon mal.
Nein, es ist eine grandiose Geschichte. Schreib schnell einen Blogpost drüber und du wirst berühmt.
Ah, ja. Wobei ja gerade so auf der ästhetischen Ebene der Film schon sehr opulent katholisch wiederum daherkommt.
Ja.
Ne? Also,
ja, ich meine,
das hat mich überrascht. Ich dachte eigentlich, der Film würde insgesamt reduzierter werden. Ja? Also ich finde, der ist in so dem, was er einem an Überwältigungsästhetik so entgegenschmeißt, ist er schon sehr, sehr, sehr druckvoll. Ne? Allerdings auch teilweise mit einer ganz komischen Tonlage. Also gerade der Anfang, wenn sie mit diesen Flying Fortresses kommen und sowas, ich fühlte mich da so ganz komisch off beim ersten Mal gucken, weil ich hatte so ein bisschen so auch so dieses Dune-Feeling, so, wo das ja auch so ein bisschen Cyberpunk-mäßig daherkommt und irgendwie so die ganzen Kostüme waren alle irgendwie plötzlich ein bisschen anders, die Figuren sehen alle irgendwie ein bisschen komisch aus, die reden auch alle komisch irgendwie, also ich dachte so, ist das eigentlich jetzt noch hier das Star Wars Universum oder ist das irgendwie was leicht Verschobenes und Verrücktes, und irgendwann, glaube ich, groovt man sich da so ein bisschen rein, so dass die Ästhetik einfach so eine Spur neben dem liegt, was...
Also für mich ist es wirklich Star Wars like vom Look and Feel erst geworden auf diesem Kaitor.
Planet,
auf dem Salzplaneten. Die Casino-Stadt ist für mich nicht Star Wars. Mhm. Also Star Wars ist für mich von soziologischen Modell, also insbesondere in dieser nachrepublikanischen Zeit, eigentlich immer so ein bisschen so eine Mischung aus ein bisschen Mad Max-Style und altertümlichen Geschichten. Und so als würde man, so wie mein Gefühl ist, wenn man irgendwie in Afghanistan, also jetzt so mit den Wüstenplaneten, also immer so ein bisschen on the outer fringes, wo sich quasi Nicht-Zivilisation und atavistische, urtümliche Zivilisation und so Restbestände von, was wir so als Zivilisation und Fortschritt sehen würden, irgendwo in so einer prekären Gleichgewicht bewegen. Und natürlich ist in einer solchen Welt auch so ein High-Tech-Deluxe-Resort wie diese Casino-Enklave denkbar. Aber ich finde, das muss man vorbereiten. Und ich war da nicht drauf vorbereitet und hätte es halt auf, wenn das, was weiß ich, der Erholungsmond von wie hieß denn dieser, der absolute Zentralplanet des Imperiums.
Coruscant.
Genau, wenn das quasi so die Erholungswelt von Coruscant gewesen wäre, wo man dann so hinfliegt, dann hätte ich, um diesem Moloch-Stadt zu entkommen, dann hätte ich das für glaubhaft gefunden. Aber jetzt so out of the sudden, ohne eine Vorbereitung, war das für mich kein Star Wars. Und dann habe ich sowieso diese vielen fünfte Element und Luc Besson-Geschichten gesehen. Und das war für mich viel zu nah an unserer Welt. Weißt du,
da lassen sie wirklich viel liegen, weil also in dem Visual Style Guide wird die Welt ein bisschen erklärt. Mhm. Das ist eigentlich ein kompletter Wüstenplanet, wo nur an einer einzigen Stelle ein künstlicher, riesiger See angelegt wurde mit dieser einen Stadt dran. So. Und mehr passiert überhaupt gar nicht auf diesem ganzen kargen Planeten. Mhm. Ja. Das wird aber nicht wirklich klar, wie die da hinfliegen. So, man sieht den Planet von weit weg, da erkennt man sowieso irgendwie kaum was, außer dass es irgendwie so ein bisschen wüstig ist. Und als nächstes sind sie aber eigentlich dann schon da am Wasser und so weiter. Also da hätte man wirklich noch so einen Opening-Shot gebraucht, wo du also irgendwie nur Wüste, Wüste, Wüste und plötzlich irgendwie Oase und See und dann auf die Stadt drauf. Das hätte besser funktioniert, um so ein klassisches Oasenthema auch irgendwie wieder aus dem Abenteuerfilm klar zu machen. Ne?
Also gut, wahrscheinlich wird dann jemand gesagt haben, sogar, ja, wir hatten jetzt ja schon irgendwie, wir können nicht einen dritten Wüstenplaneten einführen, um dann ein Las Vegas zu haben, was dann ja nahe liegt, dann war es jetzt so ein bisschen so auf Dubai, ne, so ein bisschen so eine sehr künstliche Kulissengeschichte, aber nicht mit dieser offensichtlichen westlichen Welt. Ich meine, es wäre natürlich ganz lustig gewesen, wenn lauter Themen Geschichten gewesen wären, was weiß ich, so eine Art Chewbacca-Inn oder weißt du, so, oder wie, weißt du, oder so ein Evox, also wo man quasi ganz viel so eine Art
Lokalkolorit drin, so kommerziell so kompletten verwurstet hat.
Lucas Entertainment Themenpark zu Star Wars, den sie zum Glück nie gemacht haben, weißt du, mit so einem Todesstern-Casino, weißt du, das wäre natürlich, aber kaputt, weißt du, wie dem aus dem dritten Teil, der noch so ein bisschen
so halb offen ist. Ja, genau. Man sitzt dann da und
das,
raus.
Das wäre dann schon wieder richtig geil gewesen. Und das verstehe ich halt nicht. Dieses Universum ist ja noch gar nicht gut in diesen. Das Extended-Universum ist inzwischen doch relativ weit gefächert. Offensichtlich existieren diese Geschichten ja alle und.
Wurden aber alle quasi als nichtig und nicht kanonrelevant deklariert von Disney. Das war eine der ersten Maßnahmen. Expanded Universe won't happen.
Ja. Und also
könnt ihr mir nochmal ganz kurz sagen, was heißt Expanded Universe won't happen?
Also es gibt halt so die Kanon-Erzählung, das sind halt die klassischen 6 Filme und das ist Clone Wars, die Zeichentrickserie und jetzt Rebels, die Zeichentrickserie und jetzt halt die neuen Filme. Das ist das, was quasi Kanon kommt, was Lucasfilm selber produziert.
Und die Computerspiele?
Die Computerspiele auch. Mhm. Da war Lucasfilm, die waren ja auch bei LucasArts alle gemacht. Ne? Das war ja alles ein Spin-Off auch von Lucasfilm Games. Beziehungsweise Lucasfilm Games hießen ja, glaube ich, auch irgendwann. Genau. So, und dann geht es darum gibt es noch so eine Zwiebelschale von Romanen, die auch offiziell alle von LucasArts und Lucasfilm, wie auch immer, irgendwie in Auftrag gegeben und produziert worden sind. Das sind aber gar nicht so rasend viele. Und da drumherum hat sich aber irgendwann so ein Speckgürtel von freien, halbfreien
Outer Rim,
wo einfach so jeder, der irgendwie gerade Lust und Laune hatte, sich was zu Star Wars ausdenken konnte und es irgendwo irgendwie publiziert hat. Ja, und das ist
Marvel-Comics-Serien schon seit 78.
Das wurde dann sozusagen, das ist dann lizenziert worden, aber
so,
jetzt.
So halb, mal ja, mal nein, also das war so ein bisschen auch Wilder Westen einfach, ja, bis hin zu halt gigantischem Output an Fanfiction, wo dann immer die Grenze zwischen irgendwie Self-Publishing und noch irgendwie wirklich richtigen Publishing und offiziellen Publishing völlig wild irgendwie durcheinander ging. Und da ist auch viel an Story passiert, also beispielsweise Luke hatte da eine Frau beispielsweise, die haben also auch die Geschichte nach 6 alle weitergesponnen, ja, und
Die Mutter von Rey dann, ja.
Hätte beispielsweise, genau, viele haben jetzt gesagt, so, dass Luke ist der Vater und die Mutter, weil das haben wir ja alles schon im Expanded Universe irgendwie gelesen, ja, wie es auch mal wieder schief geht. Da spielte Luke in der Tat eine große Rolle, auch mit, wie er immer wieder fällt und scheitert und sowas. Also Expanded Universe hat sich immer viel darum gekümmert, so, was mit Luke noch alles Schreckliches passiert. Ja, das war so ein durchziehendes Thema und Palpatine ist gar nicht tot und hatte noch zig Klone und so weiter, alles sowas. Haben die da durchiteriert. So, und als Disney aber die ganze Sache aufgenommen hat, haben die gesagt, so, damit kann jetzt kein Mensch klarkommen mit diesem gigantischen Kosmos, der in sich so einigermaßen kohärent ist, aber wir sind eigentlich schon so festgefahren in dem, was die sich alle schon überlebt haben, die nächsten 2000 Jahre, ja, damit können wir jetzt irgendwie nicht arbeiten. Wir erklären das alles für uns nicht relevant, nicht passiert, nicht Kanon, weg damit. Und jetzt ist eben wirklich nur noch dieser Kernkanon, Filme, Computerspiele, wenige Computerspiele halt, plus irgendwie die Fernsehserien übrig geblieben und alles andere sagen, die ist nicht relevant. Ja, findet nach wie vor statt und wird noch was geschrieben, aber darauf müssen die sich nicht beziehen.
Hat in den Computerspielen wirklich Handlung stattgefunden?
Ja, viel.
Ja, also Handlungen, die nicht in Filmen stattgefunden
haben. Ja, absolut. Ah, ja. Also es hat eigentlich sogar, die Computerspiele haben jeweils Handlungen gehabt, die eben dezidiert nicht in den Filmen passierten. Du hast also eigentlich nie oder wenig die Filme nachgespielt, sondern es ging immer darum, die Leerstellen dazwischen zu beleuchten. Ja, also wie hat Darth Vader die letzten Jedi gejagt und zur Strecke gebracht? Dann wirklich tolle Geschichten, The Old Republic, das heißt also 20.000 Jahre vor den Prequels, wie eigentlich so die Jedi damals drauf waren und die Sith, ja, also wirklich 20, lange her, ja, aber super Geschichten auch, ja, die man da so lesen kann. Jetzt gerade rausgekommen, Battlefront 2 erzählt quasi so die Leerstelle direkt nach Zerstörung des zweiten Todessterns, und zwar aus der Perspektive Der Imperialen, ziemlich cool eigentlich. Also gerade so die ersten Level sind wirklich ganz interessant gemacht, weil du bist in der Figur von einer Special Forces Kommandantin, die auf Endor sitzt und sieht, wie oben der Todesstern explodiert. Ja, und dann musst du dich also durchschlagen irgendwie zum letzten Shuttle, um noch irgendwie überhaupt erstmal auf irgendeinen der vorhandenen Sternzerstörer und was machen wir jetzt überhaupt so. Die Situation mal so umzudrehen, total cool. Sowas passiert in den Spielen. Das ist eben kein, wir spielen die Filme nach, gibt's auch, aber interessanter sind die anderen, die eben genauso die Zwischenräume ausleuchten.
Jetzt sind wir eigentlich beim Picknick, wollen wir ja eigentlich über diese Science-Fiction-Themen uns ja einen Zugriff auf die allgemeine Welt erschließen. Jetzt ist aber dieses Universum so fordernd, hat so seine eigene Gravitation, dass es eher aussieht, als unser Picknick uns da eingesogen hätte.
Ich kann ja was Positives vielleicht in dem Kontext sagen. Also mir ist eine Sache persönlich, hat mir gut gefallen, dass ich überrascht wurde, dass die Star Wars-Reihe, die ich bisher als sehr weitgehend männerdominiert wahrgenommen habe, sich für ihre Verhältnisse geöffnet hat. Also sie ist in einem moderneren, es gibt auch wirklich nicht nur ein, zwei Frauencharaktere, sondern es gibt plötzlich wirklich viele Frauencharaktere. Es ist plötzlich normal. Also so wirkte es auf mich in dem Film. Und ich halte das ja auch für gut, weil das macht Handlungen spannender, weil man nicht das sieht, was man schon tausendmal gesehen hat. Und auch dieses Kaputtmachen der Jedi hatte für mich auch irgendwas damit zu tun, auch dieses Patriarchat da dem einfach mal ein Ende zuzufügen. Und das hat mir tatsächlich gefallen. Und das wäre auch was, wo ich jetzt sagen würde, das ist das, was mich dann vielleicht an einem neunten Teil interessieren würde. Was kommt denn jetzt daraus? Wenn jetzt das Patriarchat abgeschafft wurde und so viele Frauen plötzlich wirklich wichtige Positionen spielen, was entsteht daraus? Und das wäre für mich auch so ein aktueller Bezug des Films.
Das war jetzt auch, ich habe dann so einen Verteidigungsblogpost gesehen, wo quasi aus einer feministischen Perspektive gesagt worden ist, ja, seht mal Männer, so muss sich eine normale Frau halt den ganzen Schrott anschauen, der seit 100 Jahren uns aus männlicher Perspektive begleitet. All die Handlungen, die gewissermaßen für hochgezogene Augenbrauen sorgen, sind Dinge, die, wenn sie von männlichen Protagonisten kommen würden, überhaupt komplett normal und als hingenommen gelten. Also nehmen wir mal Beispiel dass Admiral Holdo so ihre Karten bedeckt hält und oder dass auch Leia nur so aus einer Management-Perspektive heraus operiert und nicht mehr so
menschlich dran
nicht,
ist.
Genau, weil sie über die Zeit einfach nicht mehr die junge Frau ist, die wir sie kennengelernt haben, als 19-jährige oder 21-jährige Prinzessin Leia. Und ich kann dem auch weitgehend folgen, weil ist natürlich bei allem Bias, das müssten jetzt die Zuhörerinnen entscheiden, aber meine Kritik geht, alles, was ich an Issues mit dem Film habe, hat aus meiner Sicht jetzt nicht mit diesen genderspezifischen Frauen und wie sie ihre Handlung da haben zu tun. Also mal ganz gut das Beispiel, ich liebe absolut die Rose Picot, aber das ist eigentlich ein Film im Film und das hätte einfach ein wunderbar, Rose Picot hätten wir gerne gesehen für Rogue One.
Ja.
Ja. Das wäre der Film und ich glaube, wenn sie dann sich zum Schluss geopfert hätte, um diese komischen blöden Daten dann noch hochzutragen, dann hätten wir alle wahrscheinlich noch viel mehr, wären wir ergriffen gewesen als wie auch immer. Also das war für mich gar nicht der Punkt. Und was du gesagt hast, diese Öffnung hin zu weiblichen Protagonistinnen,
generell
das ist alles schon mit Teil 7 und zwar um Längen besser. Und deswegen bin ich so empört, weil die Lebenszeit, die diese Teil 8 jetzt geraubt hat, der ist dir 3- und 4-mal geraubt worden, weil du diesen Teil 7 nicht gesehen hast, weil quasi du siehst jetzt nur den Schatten dessen, was unser Traum gewesen ist von dem, was er hätte sein können, weil das Licht von Force Awakens so stark ist, dass es in unserer Imagination ein so großartiges
Film. Also ich muss aber kurz sagen, ich habe von einem Franchise die Erwartung, wenn ich 10 Euro für eine Eintrittskarte bezahle, dass der Film funktioniert in sich.
Das tut er
ja
nicht.
Also
für mich tut er
das nicht. Genau, das ist eine Kritik am Film. Aber ich muss nur sagen, also ich erwarte von einem Kinofilm, dass ich nicht vorher die Teile gesehen haben muss, sondern der muss mir dann das so erklären, die Dinge, dass das funktioniert, dass ich nur in diesem Kinofilm gehe, weil das ist nun mal nicht Netflix.
Finde ich jetzt bei so einer Saga schwierig. Ich würde jetzt bei, sagen wir mal, jetzt vergleichbare Unterfangen wären jetzt beispielsweise Herr der Ringe oder Harry Potter. Da würde ich jetzt nicht, da würde ich sagen, ja, ich möchte, dass sie mich einigermaßen unterhält, aber wenn du bei Herr der Ringe Teil 1 nicht gesehen hast, dann bist du in Teil 2 schon ganz schön lost, ja. So, und bei Harry Potter sehr, sehr eben.
Also wir haben vorhin gesprochen über Rey und ihre Eltern. Und ich würde behaupten, man hätte, also weil man hat mir nicht erklärt, warum das so wichtig ist mit ihren Eltern. Das wurde mir nicht vermittelt. Und ich glaube, bei 2,5 Stunden kriegst du doch irgendwie hin, dass das wichtig ist. Und das kann wirklich, das können ein paar Sekunden sein.
Ja, das ist aber auch so ein bisschen.
Ja?
So.
Du kannst ruhig sagen, dass ich, aber das macht genau. Nachher alles ja. Wieder gut, ja.
Okay. weil in dem James-Bond-Film muss man, also dem klassischen James-Bond-Film aus der Zeit des Kalten Krieges, musste man nicht irgendwie groß noch erläutern, dass das irgendwie nicht so eine gute Idee ist, wenn durch einen Privatmensch quasi die Welt in so einen Atomkrieg gejagt wird. Mhm. Und diese popkulturell durchtränkte Kenntnisstand über Star Wars ist oder gilt zumindest bei den Machern scheinbar als so gesetzt, dass viele Dinge überhaupt nicht mehr erwähnt werden. Hm. Ist jedenfalls mein Gefühl. Und beim siebten Teil hat es für mich, glaube ich, auch super funktioniert, weil er, wie gesagt, nochmal die Geschichten nochmal neu erzählt hat. Hm. Ja, das war wirklich ein Reboot, so wie man halt King Kong alle paar Jahre neu erzählt. Und so hat er das geleistet und hat, glaube ich, auch Leute mitgenommen oder mitnehmen können, die, glaube ich, mit Star Wars
nicht so
bewusst sich das vom Hals gehalten haben, so wie ich zum Beispiel mir Harry Potter vom Hals gehalten habe. Und ich will keinen einzigen Film von Harry Potter sehen. Da langen mir die ganz kurzen Ausschnitte schon, dass ich einfach das Look and Feel hasse.
Hast du denn die Bücher gelesen?
Ich habe die Bücher nicht gelesen.
Das ist ein Fehler.
Und jetzt hat sich aber natürlich diese Verfilmung als so ein abschreckender Layer quasi
noch. Ja, den musst du durchbrechen. Ja. Also die Verfilmungen sind alle scheiße, ich hasse sie. Ja, aber die Bücher kannst du trotzdem noch gutieren, gerade wenn du die Filme nicht gesehen hast. Und das solltest du irgendwann nochmal ausprobieren, die sind schon super. Also gerade was so Story-Plotting angeht, finde ich es in der Populärkultur, wirst du wenig finden, was da rankommt.
Okay.
So, also ich meine, spätestens so ab Teil 4, 5, da geht ja was, ganz schön was ab.
Wenn etwas so ein Welterfolg ist, wird im Zweifelsfall auch irgendwas dran sein und mir ist das schon theoretisch bewusst. Ja, aber ich habe, für mich ist das ein einziges Train oder Raumfrack, ja. Also dieser abgestürzte Stern Zerstörer hat für mich mehr Würde und mehr Stamina und mehr zu seinere Konsistenz als dieser Film. Und ich finde es halt spannend, dass eigentlich die Umstände, wie dieser Film entstanden ist und wesentlich mehr Drama ist als der Film selber. Dass Carrie Fisher gestorben ist, ja, und die Probleme, die das mit sich gebracht hat. Dass man da diesen offensichtlich falsche Person ohne vernünftigen Track Record dahingesetzt hat, wo ich, was soll das? Ich verstehe das nicht. Wieso kann man, ist der Herr, hatte der J.J. Abrams einen Burnout? Warum konnte der nicht seinen eigenen Film? Ist für mich eine Flucht aus der Verantwortung. Aber jetzt ist der Ralf weg und alle Fragen bleiben offen.
Wir können ja, solange was Unwichtiges besprechen, die Porks. Ich Ich hab dazu nur vorher, also die Porks sind diese kleinen knuddeligen Wesen. Ich habe dazu nur vorher irgendwo aufgeschnappt, dass die eigentlich da nur reingesetzt wurden, damit man Merchandise-Artikel hat. Ist das auch so eine Fantheorie oder ist das?
Nee, ich würde auch sagen zum Beispiel, dass Captain Phantasma, die Chrom gerüstete Frau, auch nur eine gute Actionfigur darstellt und niemand wusste, was man mit dieser Figur anfangen soll. Die war schon im siebten Teil problematisch. Also das ist eine der wenigen Figuren, wo ich das Gefühl habe, dass da jemand gesagt hat, ach naja, Star Wars, das funktioniert nur mit so einem behelmten schwarzen Ritter. Den haben wir jetzt aber nicht so richtig. Wir haben jetzt so einen neuen, schmächtigen, das ist der Kylo Ren, und der Helm sieht ein bisschen anders aus, aber dann lasst uns doch einfach nochmal so eine Chromfassung in weiblich bringen. Das ist doch auch interessant. Aber auch hier ist wieder, diese Figur hat wohl ob nun im Extended und nicht mehr kanonisierten oder doch weiterhin kanonisierten Fassung, das habe ich jetzt nicht verstanden, wohl einiges an Romanen und Hintergrundgeschichte.
Das Chrom, nicht die Porks.
Die Porks nicht. Bei den Porks habe ich dann die Theorie gehört, dass auf dieser irischen Insel sowieso ganz viele Haubentaucher leben und die kriegt man gar nicht aus dem Bild. Und dass sie gesagt haben, okay, dann nehmen wir die Haubentaucher einfach als Motion-Capture-Spender und pappen dann quasi auf die unsere Porks drauf und dann haben wir auch einen netten Merchandising.
Aber die sind ja dann ständig im ganzen Film gewesen.
Also naja, wenn man dann schon mal da sind, dann nimmt man sie auch rüber und ist ja nicht ganz neu für Star Wars, weil sie ja immerhin schon die Ewoks hatten, die natürlich wirklich Handlungsträger waren. Die hatten ja sogar einen eigenen Film, die Ewoks. Es ging gerade nochmal um die Porks, ob das jetzt ein reines Merchandising-Vehikel ist oder aus welchen Gründen hat man die in diesen Film reingebracht.
Also ich muss sagen, ich fand die sehr süß. Mhm. Ich fand die Szene auch mit Chewbacca, wo er da so einen grillt und die ihn alle so angucken, so fand ich ziemlich gelungen. Ja. So. Auch die Szene, wo die beiden irgendwie so um das Laserschwert rumhampeln und man sich denkt, so jetzt springt der eine drauf und der andere wird gegrillt und sowas. Also das fand ich, da hatte der Film auch so eine gewisse Wärme, so immer wenn diese Viecher kamen. Aber das war einfach Comic Relief. Also ich glaube nicht, dass sie damit jetzt noch irgendwie groß was vorhaben. So. Aber das, finde ich, ging schon. Also das, was aber Gregor gerade gesagt hat, so mit, dass 7 so hell strahlt, was auch Diversity und Frauencharaktere angeht gegenüber Teil 8, da ist schon was dran. Wenn du dir also die Charakterzeichnung von Rey anguckst, wie sie in Teil 7 gemacht wird, auch immer so, für mich ist immer so der Benchmark, wie aktiv ist eigentlich ein Charakter? Ja, und wo wird er quasi fremdbestimmt und wo ist er irgendwie eigenbestimmt und wo trägt er die Handlung selber voran und wo wird er einfach nur reagiert er auf das, was so um ihn rum passiert. Das ist für mich immer so der entscheidende Punkt von, auch gerade von Frauenfiguren. Und da ist 7 halt schon total irre. Ja, also die ownt irgendwie alle Kerle, die irgendwie um sie rumstehen. So.
Gibt es in 7 denn viele Frauencharaktere auch?
Eigentlich, also deutlich weniger eigentlich als in 8, hätte ich jetzt so gesagt. Weil in 8 haben wir 4 große Frauencharaktere und in 7 2. Da ist halt Leia, die aber relativ spät kommt und ganz wenig macht und auch ganz
passiv ist. Wir haben noch die coole Bartenderin.
Ach so, hier die Dingens. Ja, stimmt.
Mit der Taucherbrille.
Genau, die mit der Taucher, die finde ich aber kommt fast so ein bisschen asexuell rüber. Also jetzt gar nicht im sexuellen Bereich, sondern also da hätte ich jetzt gar nicht so eine klare Gender-Verortung irgendwie jetzt.
Patriarchal ist dein Blick schon, dass du quasi.
Nee, die ist einfach so alien-mäßig drauf. Dass, bei so einem Alien weiß man auch nie, ob es jetzt männlich oder weiblich ist. Also, außer bei der Queen, da sieht man es dann vielleicht schon, ach egal. Da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Nummer, glaube ich.
Genau.
Können wir vergessen. Moss Carter ist sie doch, glaube ich, oder? Moss.
Ja. Also 3.
Also, ich sag 3. Also eine Sache können wir auf jeden Fall für euch beide hier heute mal mitnehmen, ja. Also Kaspar muss wirklich Episode 7 sich nochmal angucken. So, das ist gute investierte Lebenszeit, das würde ich schon sagen, auch jetzt gerade so im Spannungsfeld zu Teil 8.
Genau. Und wenn es dich dann immer noch nicht packt, dann ist es auch okay und dann lass es. Und dann beschäftige dich bitte nie wieder damit, außer aus ethnologischen oder sonstigen Gründen. Aber dann ist es halt auch wirklich nicht dein Fall und das ist dann zwar irgendwie.
So, und Gregor, du musst aber Episode 5 gucken. mal vernünftig, auf einer vernünftigen Leinwand mit guter Technik und gutem Sound und sowas. Weil all das, was du vorhin mal sehr wortgewaltig eingefordert hast, dass man eine emotionale Fallhöhe braucht und dass man ein klassisches Drama, doch wo es wirklich um was geht und so, das ist halt das, was Teil 5 schon wirklich sehr liefert. Ja, und ich habe den als Kind auch nicht gemocht. Also man braucht erstmal eine gewisse emotionale Reife, um damit irgendwie klarzukommen, dass es plötzlich alles so auseinanderläuft und
der
so komische Zeitebenen.
Der kam bei mir in der Pubertät, der kam in der falschen Zeit. Ne? Also das
warum ist die Schlacht am Anfang? Und
es war halt, da war ich 14 und dann war für mich ein Film, den ich mit 12 geguckt habe, mich begeistert hat, hat mich nicht mehr interessiert. Das war einfach, mich hat dann wieder Star Wars 6, konnte ich dann quasi mit, da war ich drüber hinweg und die ersten 20 Minuten von The Empire, Rückkehr der Jedi-Ritter, da habe ich gesagt, so, das war jetzt so ein bisschen aus meiner Perry Rhodan-Lektüre, das war genau quasi die Art, die Weltzeichnung, wie ich sie in den Romanen gelesen hatte, mal quasi komplett auf die große Leinwand gebracht, in ihren kleinen und schmutzigen Details, zum
also
Beispiel
in Jabbas Palast.
Ja, in Jabbas Palast mit diesem kleinen, miesen, komischen, fiesen Typen, mit den ganzen.
Der Rancor.
Ja, und mit diesen ganzen Unkorrektheiten, die heute, also ich glaube, die Leia als Slave-Figuren wurden doch irgendwie vom Markt genommen, weil das nicht mehr zeitgemäß ist. Also als dieses Damsel in Distress und du hattest doch noch dieses kleine Detail, an das ich mich gar nicht mehr erinnern kann, dass nachdem diese Bestie in diesem Kerker getötet worden ist, dass der Wärter irgendwie so traurig war, dass
seine Bestie tot ist.
Und dass alle sich immer so einen Spaß machen, wenn dann quasi wieder Leute in dieses Höllenspundloch dort, eine einzige große Wüstenparty, ja,
Diese große bezahnte Vagina in der Wüste.
Also,
dann.
Genau, und das passt ja gut zu diesem lurchigen Schwanzwurm, der da immer so lüstern so großartig.
Saftig.
Ja.
Das ist sehr saftig.
Genau. Und das hat mich dann auch wieder in seiner kompletten, wie soll ich sagen, ja, so mit der Freude einfach das mal alles so zu zeigen und so auszuspielen und diese ganzen Tropes mal zu zeigen, es ist möglich, was vorher nur in unserer Fantasie möglich war, wenn wir das gelesen haben oder vielleicht in Comics, ja, also war das ja schon ein bisschen möglich. Aber man hat es halt nie in den Details gesehen. Das hat mich komplett für diesen Film begeistert, sodass ich dann eigentlich den ganzen Rest so ein bisschen gesehen habe, wie bei Teil 7, okay, es gibt wieder einen Todesstern, der muss dann zerstört werden und dies und jenes. Dass dann die Ewoks immer noch da waren, fand ich dann, war ja so ein belebendes Element und waren viele Sensationen, die man halt nicht hatte, dieses Speederbike-Jagd. Also,
wenn man das zum ersten Mal gesehen hat, dachte man so,
Und
Alter.
Da fehlt mir jetzt.
Doch, die Konfrontation mit Imperator und Darth Vader war fantastisch. Der Lichtschwertkampf ist der beste in der alten Trilogie. Ja. Die Musik ist fantastisch. Das Thronsaal-Setting ist fantastisch. Also ich finde auch Episode 6 ist maßlos unterbewertet, so, weil viele Fans ja sagen, oh nee, das ist alles nur Ewoks und alles doof und sowas. Ich finde, das ist ein toller Film, der super funktioniert auf vielen Ebenen.
Aber musst du nicht sehen?
Raumschlacht ist klasse.
7.
Aber du hast ihn schon gesehen, ne?
Während du jetzt so drüber gesprochen hast, blitzen so Bilder auf. Ich werde den als Kind mal irgendwann gesehen haben, ja.
Tja.
Also, ich habe jedenfalls eine Erschütterung der Macht gespürt.
Aber sie ist auch in dir, Gregor.
Also ich würde auch sagen, irgendwas, also mich würde wirklich nochmal interessieren, was da so dein Hauptwiderstand eigentlich ist oder an welcher Stelle hat der Film dich denn verloren? Kannst du dich da noch hin zurückprojizieren?
Eigentlich schon von Anfang an, weil ich die Knallchargenartigkeit
von Hux,
wo ich gesagt habe, okay.
Dieser Telefon-Prank, diese Szene ist wirklich schwer erträglich, die fand ich auch ganz grausam.
Für mich war klar, ihr nehmt die Figur also offensichtlich nicht ernst. Ja. Mhm. Der Bösewicht aus Rogue One, der war ja auch schon ein bisschen überkandidelt, der Weiße da, aber den hatte ich irgendwie bedrohlicher, auf jeden Fall nicht so als Knallcharge. Und da habe ich gesagt, okay, du holst mich nicht ab, ihr nehmt die Figuren nicht ernst, dann nehme ich euren Film nicht ernst. Mhm. Punkt. Und also er hatte mich quasi von Minute eins schon nicht erreicht. Und es ist dann auch nicht wesentlich besser geworden. Ich sag mal, die Konfrontation Luke und Leia hat mich nicht gekickt. Das ist für mich, die gehen aneinander vorbei. Ich hätte jetzt gedacht, okay, die treffen sich da auf dem Berg und dann muss was Ungeheures passieren. Also was wirklich, dort hätte was passiert und das ist nicht das Lichtschwert über die Schulter werfen, sondern irgendeine eine Enthüllung hätte sein müssen, die von dort an das gesamte Star Wars-Universum für uns gar nicht mehr denkbar hätte erscheinen lassen müssen. Das ist nicht passiert und dann passiert auch die also hier filmisch ist das ja toll gemacht und auch eigentlich ein bisschen sehr sparsam. Also der Film arbeitet ja mit sehr modernen, in Anführungsstrichen modernen filmischen Elementen, um seine Geschichte auch zu erzählen, aber das ist für mich dann doch, bleibt Handwerk und mir tut das einfach leid, weil natürlich begleitet mich das seit 40 Jahren auf einer gewissen Weise, weil ich kann das mal so ein bisschen erläutern, gerade weil dieses Space Opera ja dann doch auch Bezüge hat zu der Space Opera, wie ich Perry Rhodan kenne und was ich ja gelebt habe. Und für mich war das dann sehr schön, dass durch so etwas wie Star Wars bei ganz vielen Menschen, dass die die Möglichkeit hatten, so eine Sensation, die ich erlebt habe, auch miterleben zu können, auch wenn sie es in einem anderen Franchise erlebt haben. Aber da sind einfach bestimmte Elemente und deswegen ist das für mich so ein befreundetes Universum. Mhm. Es ist wesentlich näher an der Perry Rhodan-Erfahrung als zum Beispiel Star Trek. Star Trek ist halt so ein Diskursraum. Da wird ja immer viel rumdiskutiert und dies und jenes. Und als solches gibt es da keine Action. Aber gerade
Perry Rhodan ist da katholischer.
Saftiger. Und
nee, ist völlig, völlig richtig.
Ja. Und viele Elemente, also dass man mal Raumjäger ist und Raumschlachten, also ganz viele Elemente, die gehörten immer zur Perry Rhodan dazu und dass man mal als Sklave irgendwo in einer Arena antreten muss und sich dann mit seiner Kampfesschleue und allen anderen Fähigkeiten da wieder raushaut, das passte alles ganz, ganz gut und von daher habe ich so eine Grundsympathie, aber es ist eine Aber ist ja ganz bezeichnend, dass quasi als Star Wars rausgekommen ist, hat Perry Rhodan ein Sonderheft, also die Redaktion mit dem Markenname Perry Rhodan, hat ein Sonderheft zu Star Wars rausgebracht. Weil die natürlich gesehen haben, dass die Kernklientel, die gerade der jungen Leute, auf deren demografischen Welle natürlich diese damalige Heftromanserie auch gesurft ist, haben natürlich gesehen, praktisch jeder unserer Leser geht ins Kino. Mhm. Und deswegen holen wir die dort ab, weil wir können das nicht. Wir hatten 65 diesen etwas trashigen B-Movie-Geschichte mit Perry Rhodan, die natürlich für die damalige Zeit okay, aber letztlich gar nicht das erfassen kann, was inzwischen aus diesem Perry Rhodan-Universum dann passiert ist. Und deswegen ist vielleicht auch so ein Punkt, dass ich so glücklich war über Star Wars 7 und jetzt so einen kalten Entzug gerade habe.
Also es ist lustig, dass sich hier so unsere Lebenswege wieder an so einer gewissen Kreuzung überlappen, weil ich habe immer mal wieder ein bisschen Perry Rhodan gelesen, ja. Also ich glaube die ersten 20 Sammelbände und dann so immer mal wieder, wenn
aber,
irgendwie...
Aber die ersten 20 Sammelbände ist ja schon ziemlich viel.
Ist schon,
also,
ja, schon. Und dann immer, ich glaube so zu den 1000 oder 500ern haben die ja immer so einen neuen Groß-Story-Arc aufgemacht. Genau, ne? Genau. Und ich hatte dieses Gefühl, was du jetzt vielleicht ein bisschen bei Episode 8 hast, wo ist jetzt hier diese Opulenz und diese Komplexität von Perry Rhodan, hatte ich bei Episode 1, wo es darum ging, ganz am Anfang zu zeigen, da ist jetzt Naboo und der ist jetzt irgendwie belagert, und die ganzen Handelsschiffe kommen nicht durch. Ja. Ich habe nicht aus dem Kopf bekommen das Bild der endlosen Armada.
Ja, ja.
Das heißt, ich habe mich gefragt, das ist also ein Plot in Bay Roden, wo irgendwie 100.000 oder Millionen von Raumschiffen in einem nicht entsinnenden Heereswurm als autarkes biologisches Konstrukt durch die Galaxis fliegen und plötzlich irgendwie da sind und man sich fragt, mein Gott, was ist jetzt hier los? Und ich hatte immer dieses Bild vor Augen, dass die Jedi am Anfang minutenlang an einer nicht enden wollenden Armada von wartenden Handelsschiffen vorbeifahren, die aber alle nicht auf diesem Planeten draufkommen. Ja? Stattdessen fliegen die da einfach durchs Weltall und da ist überhaupt nichts los. Ja? Und dann hätte man das noch von verschiedenen Seiten, irgendwie so die Highways, die alle verstopft sind. Wieso ist das so unvisuell, was ihr hier plötzlich macht? Und das zieht sich durch den ganzen Film durch, dass der so Angst hat vor so einem gewissen Scope, den ich irgendwie so bei Perry Rhodan immer geschätzt habe, ja, dass sie irgendwie so richtig bold, Futura bold-mäßig einfach da die Sachen raushauen, ja. Also von daher so diese Grundenttäuschung so, warum so kleingeistig hier, das kann ich schon nachvollziehen.
Also was jetzt so an Kühnheit gibt es vielleicht Marvel, die ähnlich, ich meine jetzt auch mit diesen 5 Kristallen für diesen Handschuh, der quasi dir das Universum zu untertan macht. Das ist so ein bisschen die Fallhöhe, auf der auch bei Perry Rhodan zumindest vorgegeben wird zu handeln, weil es kommen dann ja immer wieder Elemente, dass man sagt, naja, da haben wir euch vielleicht ein paar etwas weiter hochentwickelte Figuren erzählt. Es wäre halt so, aber könnt ihr es denn nachprüfen? Ihr seid letztlich nur eine Ameise und ihr müsst halt glauben, was gewissermaßen euch jemand als Honigstrecke da auf einem Blatt Papier hinwirft und dann folgt ihr halt dieser Spur und ihr habt keine Ahnung. Also die haben auch so ein sehr manichäisches Weltbild entwickelt und dann gemerkt, da sind wir gefangen, also ähnlich wie bei Star Wars und das brechen wir mal auf. Es gab dann wirklich jahrzehntelang fast so einen Mega-Zyklus über den dritten Weg, der wurde dann auch wieder zerbrochen und inzwischen weiß keiner mehr, was überhaupt Sache ist und also diese ganzen Metafiguren sind weiterhin da, aber gleichzeitig wurden sie so entrückt, dass man sagt, letztlich können wir deren Pläne nicht in unseren ethischen Maßstäben bemessen und am besten halten wir uns mal zurück und versuchen zu überleben. Und es gibt dann halt auch wirklich teilweise so irgendwie, da werden mehrere Galaxien irgendwie zu kleinen Universen zusammengefasst und das ist dann der Tresor der Kautarchen, die also da ihre Superwaffen am Ende der Zeit quasi so für sich bauen und es gibt einen Zyklus, da wird ein quasi idealistisches Neuroversum gezüchtet, wo quasi so pantheistisch in jedem einzelnen Molekül dieses Universums gewissermaßen so schon von vornherein so ein Weltgeist eingeimpft ist, was gewissermaßen ein Fortschritt ist zum bisherigen Universum. Und also das finde ich halt das Großartige, dass bei Perry Rhodan man wirklich auf solch einer umfassenden Ebene mit Tropes versorgt ist, dass wirklich so etwas wie das gesamte Star Wars Universum letztlich nur so ein kleiner
etwas unterkomplex
so eine jährliches dreiteilige Nebenserie sein könnte, die man mal so.
Aber wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das eine ist halt Science Fiction, ja, und das kann schon ganz schön was liefern. Und das Star Wars ist halt Fantasy, ja, so und da geht's dann um andere Dinge.
Ja. Ja, aber wie gesagt, für mich so vom Look and Feel hat es schon eine Menge zu bieten und deswegen zu der Zeit gab es halt audiovisuell keine Alternative zu Star Wars und deswegen musste ich quasi das, was ich sonst immer nur so gelesen habe, konnte ich zumindest vom Gefühl her mit Star Wars wirklich ganz anders miterleben. Und also daraus,
was halt daran liegt, das hatten wir ganz am Anfang mal gesagt, dass auch gerade der erste Star Wars eigentlich aus dem Stand auf so vielen Ebenen exzellent war. Ja, die Filmmusik, ja. Fantastisch, ja, die wurde mit 2 noch viel besser oder mit Teil 4, ne, trotzdem, so Teil 5, aber trotzdem episch. Das Sounddesign, ja, alleine wie dieses Also es gibt der TIE Fighter, der irgendwie aus einem Elefantentröten abgeleitet ist. Ja, also es gibt ja schöne Interviews mit dem Sounddesigner, dem klassischen Sound, der jetzt übrigens in 8 als ersten Film nicht mitmachen durfte. Der wurde nicht gefragt das Sounddesign. Und den wollten sie irgendwie jetzt nicht mehr haben, weil Disney da jetzt halt schon manches irgendwie, die sagen jetzt auch so, die Jugend muss ran. Ne? Ne, aber wie gesagt, Sounddesign.
Sound ist so wichtig.
Diese visuelle Sprache, so dieses, wir zeigen jetzt Science Fiction nicht als irgendwie super clean 2001-mäßig, sondern es ist runtergerockt und alles so ein bisschen dreckig so. Und dann hast du aber wieder diese Todessterngeschichten, wo es dann eben doch alles ultra clean ist, aber es sei denn, du bist in der Schrottpresse drin. Ja. Das Raumschiff-Design hatte ich gerade eben schon gesagt, das Creature-Design, sowas hatte man vorher auch überhaupt nicht gesehen, solche Tusken Raider, ja, mit ihren Lötbrillen so und mein Gott, die waren echt gruselig, diese Viecher, ja.
Eins müssen wir noch, weil da will ich nochmal zu fragen. Es gibt ja einen roten Faden in den Filmen und dieser rote Faden ist auch jetzt nicht gebrochen. Die beiden Droiden sind immer da, wo die relevanten, wichtigen Dinge passieren in diesem Universum. Sind eigentlich die Zeugen, die von Episode 1 bis jetzt Episode 8 immer dabei waren.
Was auch eine Menge Probleme bringt. Ja, weil eigentlich hätten die es alles wissen können, so mit dem Wissen der Prequels, wo dann herargumentiert wird, ja, da wurden deren Memory-Bänke alle gelöscht. Ja. Was dann aber eigentlich bedeutet, dass es nicht dieselben Druiden sind. Ja, die haben zwar dieselbe Hülle, aber nicht mehr dieselbe Seele.
Das sind wir wieder bei diesen merkwürdigen Erklärungen, ja, genau.
Aber es wäre jetzt.
Aber halt, trotzdem, worauf wollte sorry.
Ich sag mal, das wäre jetzt hinsichtlich Dekonstruktion, wäre halt super gewesen, zum Beispiel ein böser Luke. Der sieht R2-D2 und sagt und haut ihm einfach mal ins Wasser.
Tritt ihn ins Salzwasser. Irgendwas.
Oder das wäre ein Gamechanger. Das wäre für mich wesentlich ein stärkerer, ich sag mal, Einbruch in all das, was die Star Wars DNA, als jetzt diese Geschichte Kylo Ren und Rey. Wird man ja sehen, ob die auch im 9. Teil dann wieder auftauchen. Aber
auch lustige kleine Miniatur. C-3PO hat ja in Teil 7 einen roten Arm.
Ja.
Ne? Oder ein rotes Bein, weiß ich jetzt nicht, meine aber einen roten Arm. Ja. Und erzählt das auch irgendwie ganz kurz, ne? Will aber keiner wissen, warum der Arm rot ist. So, und darum darf er die Geschichte nicht erzählen. Interessiert Johnson nicht, hat in Teil 8 keinen roten Arm mehr. Ja. Wurde offensichtlich irgendwie ausgetauscht und keiner weiteren Erwähnung wert. Ne? Also Johnson ist da schon auch echt ein bisschen sloppy, so, ja.
Das ist ein Depp. der ist unqualifiziert und er hat jetzt.
Also ich muss ehrlich sagen, je mehr ihr euch über den aufregt, desto sympathischer finde ich den. Dass der einfach sagt, es ist mir scheißegal, ich habe den Auftrag, einen Film zu machen und dann mache ich den jetzt, so wie ich den mache.
Nein, das geht überhaupt nicht. Das ist nur okay. Das ist nur okay,
wenn. So läuft das nicht.
Wenn er in irgendeiner Weise die Sache voranbringt. Aber wir haben feststellen müssen, es dreht sich im besten Falle im Kreis.
Ja, natürlich, weil Star Wars ist.
Und wir haben Figuren aus.
Nein, sorry. Star Wars hat sich entwickelt. Also, das bleibt jetzt noch der große blinde Fleck, dass du Teil Episode 7 nicht gesehen hast und deswegen nicht nachvollziehen kannst, welchen Entwicklungs- und Evolutionssprung diese Welt damit gemacht hat. Und er reißt mit dem Arsch praktisch alles wieder ein, was aufgebaut worden ist. Und ich verstehe halt gar nicht, wie man das zulassen kann, weil hier geht's wirklich um Milliarden. Ich meine,
das Geld.
Ja, ich meine.
Das schöne Geld.
Nein, es geht nicht um das schöne Geld. Es ist nur, wenn, es wird ja, das im Hollywood schaut nur nach dem Geld. Ja, wenn sie denn mal wenigstens nach dem Geld schauen würden, ja, und dann einfach mal einen erfolgreichen Menschen damit beauftragen, der in irgendeiner Form eine Liebe, eine Zuneigung, ein Kenntnisstand zu dem Objekt hätte.
Zu dem Geld hat.
Und meine Güte, der Film hat nur etwa 2/3 oder 70% der Einspielergebnisse jetzt in den ersten paar Wochen. Das heißt, on the long tail wird er wahrscheinlich. Das wird on the long tail in die Milliarden gehen. Was der Film, wäre das der Film, den wir uns, oder zumindest ich mir, erträumt hätte, hätte er quasi noch, das wäre so etwas gewesen, ja, wie der Pate 2 zum Pate 1, wo man vielleicht am Anfang gesagt hat, verstehe ich nicht, das ist noch ein Gangsterfilm. Heute, jeder wird sagen, Pate 1 war super, aber was mit Pate 2 passiert ist, setzt dem Ganzen ja nochmal in ein ganz neues Licht. Und das wäre, was ich erwartet hätte, dass The Last Jedi dieser Pate 2 gewesen wäre.
Das ist ein schöner Vergleich. Das gefällt mir gut. Man muss übrigens jetzt gerade sagen, ich bin gerade mal auf Box Office Mojo, wo immer man tagesaktuell gucken kann, wie die Filme sich so halten. Und da bricht Last Jedi jetzt gerade schon ziemlich ein, muss man sagen. Da gibt es also diesen Dreiervergleich zwischen oder Vierervergleich zwischen Force Awakens, Jurassic World und The Avengers. Ja. So, und da liegen wir jetzt mittlerweile schon so, dass er nur noch auf Platz 3 ist. Ja? Also Lost World ist jetzt mittlerweile schon erfolgreicher in Bezug auf die gelaufenen Tage, als das jetzt hier Episode 8 ist. Also da wird ein finanzielles, also wir haben da kein Fiasko. Ja.
Natürlich nicht, es ist ein Sure Shot, aber
es ist schon signifikant deutlich weniger als das.
Es ist einfach traurig, in einer Welt, wo keinerlei Sicherheiten mehr existieren, dass auch dann quasi die, die einfach nur beauftragt sind, Sicherheit dadurch, dass man irgendwelche Fairnisse aus einer Galaxy far, far away zuschaut und sagt, also wenigstens bei uns und wenigstens dort ist noch alles so, wie es sein soll. Nichts ist da. Ich habe jetzt auch ausgerantet und es ist halt nur traurig, weil ich in diesem Teil 9 nicht mit Freude, sondern nur noch mit so, ich werde jetzt aus Pflichtbewusstsein mir das anschauen müssen. Gut, die Erwartungen sind dann so low jetzt, kann ja gar nicht schlimm.
Aber es ist schon sehr postmodern, was du jetzt beschrieben hast. Ich meine, vorhin habt ihr Pulp Fiction gelobt als Start der Postmoderne und du erzählst eigentlich gerade, dass Teil 8 postmodern ist.
Postmodern heißt nicht, dass es scheiße ist. Postmodern heißt, dass das, was man was ist, in einer anderen Art und Weise dargestellt und kontextualisiert wird.
Ganz genau.
Ja.
Teil 8.
Aber es muss was da sein, was man kontextualisiert und darstellt und nicht einfach einen Haufen Brocken hinwerfen und sagen, das ist dekonstruiert.
Genau, also was ist die neue Substanz, der neue Kern halt von Teil 8? Die Frage bleibt schon ein bisschen im Dunkeln, das würde ich auch so sagen. So, aber ich bin natürlich voll des Optimismus, weil, ne, also ich werde mir auch das T-Shirt kaufen in JJ We Trust. Das gab es zu Teil 7 schon, da habe ich es leider verpasst. Ja, mit stilisierten JJ Abrams Counterfeilen unten drunter in Star Wars Schrift halt. Ich glaube, er wird das Werk seines Lebens abliefern. Er weiß, dass er jetzt ein echtes Problem hat und jetzt muss er liefern und er wird es tun.
Was du sagst, dass er bisher immer nur Anfänge bringt, das kann er sich ja dadurch quasi schön trinken, dass er sagt, okay, Teil 9 ist quasi der Beginn der kommenden Trilogie und ich werde jetzt die Fundamente für die Teile 10 bis 12 liefern.
Ich glaube, so ist es nicht gedacht. Also das, was jetzt angeblich Johnson, ob der es jetzt wirklich noch macht, ich hatte irgendwann auch mal gelesen, dass er davon jetzt schon wieder abgezogen wurde, wegen irgendwie Problemen mit der Fanbase und Probleme hier mit den Einspielergebnissen.
Das hoffe ich auch.
Also das ist für mich noch nicht gesetzt, dass der das wirklich kriegt. Das soll komplett neben dem Hauptstrang laufen. Also das ist dann nicht irgendwie Teil 10, 11, 12, sondern das ist irgendwie Teil A, B, C.
Das ist eine Random-Trilogie. Das ist quasi, du bist ins Outer Rim versetzt
genau.
Und dort kannst du eine Trilogie far, genau, far away machen. Okay, naja.
Ja, also ich glaube, JJ wird es richten mit Teil 9. Ich glaube, der weiß, was da at stake ist. Und der weiß auch, dass er erledigt ist, wenn er das jetzt nicht abliefert. So, dann wird niemand mehr irgendwie, ne, Lost war schon kippelig, aber da könnte ich jetzt lange Stunden drüber reden, warum das trotzdem
Fernsehen
fantastisch ist.
Und es war nicht
Star Aber jetzt Wars. Geht's um fucking Star Wars und um den letzten Teil und da muss es jetzt einfach mal gelingen. So, und das weiß er und er ist ein cleveres Kerlchen. Ich glaube, er kriegt's hin.
Ihr habt jetzt zwei wunderschöne Schlussworte geliefert, glaube ich. Ja. Gregor war endlich mal so richtig in Rage und Ralf ist so optimistisch Richtung Teil 9. Ich verspreche, ich gucke mir Teil 7 an, ich glaube, das habe ich schon mal versprochen, aber diesmal verspreche ich es wirklich.
Ist auf Netflix sogar.
Nee, Nee, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, auf Netflix sind nur Teile 1 bis 6.
Nee, Netflix ist es gerade.
Ja, auch Teil 7?
Ja.
Okay. Das fand ich Tatsache, aber das ist ja erst was heißt vor kurzem, aber vor ein paar Monaten fing das an. Das dachte ich auch so, ich glaube, wenn das früher schon auf Netflix gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch schon früher mal angefangen, das überhaupt zu gucken. War ja auch schwer zugänglich digital, legal. Und wenn mir Teil 7 halbwegs gefällt, gucke ich auch Teil 9. Gut. Deal. Ich glaube, man kann gar nicht zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, oder? Normalerweise fassen wir zusammen.
Also hier Netflix, da ist er in der Tat.
Gut, wunderbar. Wir haben gesprochen über, du fährst heute zusammen.
Nein, du bist so emotional gesettelt und so weit ab von unserem Fanboy-Tum, dass ich mir keinen besseren.
Gut, also wir haben halt darüber ja gesprochen, dass wir in der letzten Woche zusammen in Deutsch, in 2D, was bei Gregor, glaube ich, eine Standardvoraussetzung ist, um Filme zu gucken. Das muss man auch nochmal dazu sagen.
Weil ich schlecht wichtige Dinge in der Originalfassung mitbekomme, insbesondere wenn die Schurken, was weiß ich, einen gälischen Dialekt, der außerhalb von ihrer Insel sowieso niemand spricht, da reingeworfen wird.
Ja, das ist nur wichtig, weil das für dich auch, also um das nur nochmal zu sagen, das ist ja dann für dich zum Beispiel auch eine Baseline, dass du die anderen Teile auch alle in Deutsch geguckt hast und so, genau. Also wir haben die Teile in Deutsch geguckt, du hast es schon mal in Englisch geguckt. Für mich war es jetzt das erste Mal wirklich bewusst Star Wars gucken. Ihr habt mir nochmal versichert, ich habe jetzt wirklich Pech gehabt mit Teil 8. Ich hätte wirklich Teil
7. Für den Einstieg ist es schwierig.
Genau, für den Einstieg ist es schwierig. Gregor war in Rage. Ich glaube, du warst noch nie so in Rage. Du hattest letztens, als Tante da war, hast du auch wirklich abgelästert über den Film. Was waren das?
Das war Dark City.
Dark City, da hast du auch ziemlich gelästert. Mhm. Das war auch schön, aber heute.
Also Dark City ist etwa auch. Also ich würde jetzt.
Ja? Ist Gold gegenüber Episode 8.
Nein, also Dark City ist nicht wesentlich schlechter als The Last Jedi, okay. Würde ich mal diplomatisch sagen.
Gut. Und Ralf war ja schon nach dem Kino, hatte er ja schon gesagt, da hattest du gesagt, egal was wir im Plothole haben, du kennst die Antwort. Wir haben jetzt gar nicht so viele besprochen. Aber du bleibst, ich muss das nochmal fragen, weil eigentlich ist mir unklar, mochtest du jetzt den Film oder nicht?
Das weiß ich bis heute nicht genau.
Okay, gut.
Also
das kommt nicht so richtig raus.
Er hat mir beim zweiten Mal gucken, hatte ich den Eindruck, ich hatte insgesamt mehr Spaß als beim ersten Mal. Aber ich habe in einem anderen Podcast eine Wertung von.
Mochtest du deinen Geiselnehmer eigentlich?
Mein Geiselnehmer, dich meinst du, oder wie?
Nein, er ist halt noch tief in seinem Stockholm-Syndrom drin.
Ja.
Mochtest du eigentlich deinen Geiselnehmer?
Ja. Nee, ich hatte in einem anderen Podcast, habe ich ihm eine Wertung von 5 bis 9 gegeben.
5 bis 9, wow.
5 bis 9. Und das finde ich nach wie vor ist der Range in dem.
Von 10.
Von 10,
ja,
genau.
Okay. Ja.
Also er hat einige der besten Szenen der Star Wars-Historie und einige der, mit Sicherheit die schlechtesten Szenen, so, das kann man auch sagen.
Also ungestützt kriegt er bei mir 2,5 und wenn der Ralf ein paar beschwichtigende, gute Worte einlegt, dann kommt er bei mir auf 3,5.
Okay, ich würde ihm jetzt einfach um so eine außenstehende Filmbewertung geben, wenn ich den jetzt so irgendwo hätte anklicken müssen, würde ich ihm 4 von 10 Punkten geben.
Also in Schulnoten nochmal aus, ja. Für mich wäre das eine 4-. Das wäre Versetzung nicht, also einfach unterhalb der Schwelle. Und
nicht versetzt.
The Force Awakens, je nachdem, wie kritisch man ist, jetzt mal ganz objektiv, kann das natürlich nur eine 3+ werden, weil es einfach ein Star Wars Blockbuster-Film ist, der hinten raus schlimme Probleme hat, aber natürlich ist er irgendwie trotzdem gut. Aber natürlich. Idealer Film ist es trotzdem nicht.
Aber das war schon der Film, wo du mir gesagt hast, der ist ganz toll, den muss ich gucken.
Ja, aber es ist ein Star Wars, also das hat natürlich gewisse in sich.
Wir erinnern uns an den Anfang, der hat schon so -6 Bias von vornherein.
Ein Star Wars Film.
Gibt es irgendeinen Film, der eine bessere Bewertung hat bei dir bei Star Wars?
Ganz, fast alle. Nein, als Film, also man kann das kaum miteinander vergleichen. Das ist wie ein James Bond, ist ein Genre für sich, das kann ich nicht mit anderen Filmen vergleichen. Das ist kein Film, sondern das ist ein James Bond. Ein Star Wars ist ein Star Wars.
Okay, aber auf der Star Wars-Skala gibt es aber dann noch bessere Zensuren als The Force Awakens?
Nee, da ist er für mich der beste Star Wars irgendwie.
Und der hat nur eine 3.
Plus. Drei heißt in Schulnoten befriedigend mit einem Ausrufezeichen, Sternchen, wie in Krieg der Sterne.
Ja.
Verstehst du? Ich gehe da rein, ich gehe raus, ich bin zufrieden.
Mit einem Sternchen wie in Krieg der Sterne.
Ich bin vielleicht sogar mehr als zufrieden, weil es ist eine 3 plus.
Ja.
Ich bin aber nicht existenziell auf ein neues Level gehoben worden. Ich habe keine neue Weltsicht. Ich bin nicht wie bei Apocalypse Now rausgekommen und habe das Gefühl gehabt, ich wäre nicht mehr derselbe Mensch.
Das hast du aber vorhin erzählt über dein Guckerlebnis bei einem der frühen Teile, die ersten 20 Minuten. Das klang schon sehr danach, als wäre das wirklich was gewesen, was dich innerlich vorangebracht
hat. Aber in der Kapsel Science-Fiction-Genre.
Okay, okay, verstehe. So.
Also, nein, das ist jetzt, es kann keinen besser, also vielleicht beim wenn Tarantino gewissermaßen diese out of the box einen Film entwickelt hätte, wo man gesagt hätte, wow, er nutzt quasi das Star Wars als ein Vehikel, um ganz andere Dinge zu erzählen, ohne quasi aber das Vehikel dabei zu denunzieren, dann wäre vielleicht auch großes Kino möglich, so wie, nehmen wir mal hier Kubricks 2001, das ist für mich einer der großartigsten Filme überhaupt. Ich kann das gar nicht so genau definieren, warum, aber der wird bestimmt nicht bei einer 3 plus stehen geblieben sein.
So viel ist man sich. Ja. Also da müssen wir Gregor natürlich recht geben, so, es ist halt am Ende Popcorn-Kino.
Ja,
und man kann das natürlich alles popkulturell aufladen und auch die religiösen Komponenten und so weiter, das ist alles, und Ästhetik, das ist alles wichtig, aber wenn ich mir das natürlich jetzt vergleiche, was jetzt wirklich auch gerade 2001 mit meinem Gehirn angestellt hat auf sehr vielen Ebenen, ja, das eine ist Unterhaltung und das andere ist halt Kunst. So, ich würde sagen, Star Wars ist letztendlich halt nicht wirklich Kunst. Es ist halt dann am Ende des Tages doch Popcorn-Kino. Fantastisches und mit vielen cleveren, schönen, berauschenden Elementen, aber Kunst ist es nicht.
Und jetzt machen wir ganz schnell Schluss, dass es besser kommen wir nicht raus. Danke, Ralf, dass du hier warst und vor allen Dingen wirklich ein wandelndes Lexikon bist. Und danke, Gregor, für die Einladung letzte Woche, doch noch Star Wars zu gucken. Bis dann.
Ja, ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.